Hallo, liebe Nord-Nerd-Westies. Hier spricht euer Wolf. Leider ist ein kleiner Fauxpas passiert. Deshalb dieser kleine Disclaimer vor der Folge. Wir haben leider in meiner Spur einen Hall-Effekt drauf. Es tut uns sehr leid, der lässt sich leider nur sehr schwer entfernen. Trotzdem viel Spaß mit der Folge.
Tach, moin und ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Willkommen bei unserer Gruppentherapie Nord-Nordwest mit den geschwätzigen Nerds Wulf aus dem Westen und Kolliver aus dem Norden. Wulf, sag doch mal, so ein Mist.
So ein Mist?
Sehr schön. Hast du gut gemacht.
Ja.
Ja.
Ich habe mit einigem gerechnet, was jetzt hätte kommen können, aber so ein Mist, ist mir nicht in den Kopf gekommen.
Oder heißt es denn doch eher so ein Mist? Und alle Deutschen verstehen es nur falsch.
Ich würde eher sagen, dass die Ausdrucksweise viel zu harmlos ist für den Ärger, den das auslöst, was heute Thema ist.
Genau. Thema ist Tetris.
Zum Beispiel.
Nein. Überblick der Folge. Wir sprechen natürlich heute über die Reihe Mario Kart. Eine Reihe, die uns sowohl Wolf als auch mich schon seit Ewigkeiten, seit eigentlich unserer Anfänge des Zockens verfolgt und wir auch
Seit Anfänge der Serie quasi.
seit Anfang der Serie verfolgt und wir es auch mal sehr gerne spielen und immer noch sehr gerne spielen und uns auch sehr gerne darüber aufregen, wenn man erster Platz ist und man einen kurz vor knapp einen blauen Patzer hinten reingeschoben kriegt und man dann letzter wird. Und auch die berühmte Rainbow Road. Über all das sprechen wir heute. Und natürlich gibt es da natürlich auch zwischendurch unsere Roundabout-Halbzeit mit einem kleinen Spielchen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir sehen uns ja immer, Wolf und ich sehen uns ja immer über Videochat bei Discord. Er ist heute arg zeitversetzt und dazu noch blau wie ein Schlumpf. Das verwirrt mich total, weil wenn er redet, das ist echt wie ein Bauchredner. Am Anfang und dann irgendwann bewegt er sich die ganze Zeit den Mund wie so eine Klappmaulpuppe und da kommt nichts raus. Sag
Ja,
doch.
improvisierte Kamera.
Jetzt bist du gerade synchron wieder. Jetzt passt's wieder.
Deshalb war das Bild eben kurz so verschwommen. Es hat sich wieder angeglichen. Oh, es darf nicht wahr sein.
Dann lass uns weitermachen, bevor das Bild nicht mehr synchron ist. Was gibt's Neues, Wolf?
Ja, was gibt's Neues? Also, ich habe Slaps and Beans gezockt. Wer sich an unsere Bud Spencer-Folge erinnert, ich habe versprochen, ich würde es mir holen. Es war jetzt auch noch zufällig im Angebot für 6 Euro. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe es tatsächlich komplett durchgespielt. Hat mir auch ordentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, es ist als Spiel nie besser, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also, gut, es ist ein Side-Scrolling, Beat'em Up. Das ist ja nun nichts Besonderes, aber es ist echt nicht schlecht gemacht. Es macht Spaß. Und wenn man Fan von Bud Spencer und Terence Hill ist, dann ist alleine schon die Musik, die original da drin ist, der absolute Wahnsinn und macht richtig Spaß. Und die Sprüche, die Texte, die die geschrieben haben, passen halt auch wie Faust aufs Auge. Wie Faust auf Auge, der Spruch jetzt zum Spiel wiederum passt. Ja, und das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also jeder, der für Bud Spencer und Terence Hill was übrig hat, der darf sich dieses Spiel gerne mal geben. Dann habe ich Animal Crossing noch mal ein
Warte, warte,
wenig
warte.
gespielt.
Warte, warte, warte. Erstmal noch zu Slaps and Beans. Wie viele Bugs hast du gekriegt? Oder wie viele Bugs kamen bei dir auf?
Tatsächlich hatte ich nur einen, der allerdings sehr nervig war, weil ich musste einen Bosskampf dreimal machen, bevor ich danach weiterspielen konnte, weil es einfach danach nicht weiterging. Also es hing. Die Charaktere bewegten sich, die Musik lief weiter und die Videosequenz, die hätte kommen sollen, startete einfach nicht. Das hatte ich dann zweimal, dass es hängen geblieben ist. Und beide Male habe ich quasi das Level komplett von vorne gemacht, weil ich dann ausgemacht habe. Beim nächsten Mal habe ich dann Pause gedrückt und einfach gesagt, neu starten. Ich dachte, das wäre halt dasselbe, wie das Level neu zu starten. Aber es ist dann direkt vor dem Bosskampf wieder gestartet. Das war dann wesentlich besser. Und dann hat es auch geklappt, lustigerweise. Also wenn ich das komplette Level gespielt habe, ist es hängen geblieben. Und wenn ich nur den Bosskampf noch wiederholt habe, dann hat es geklappt. Weiß der Teufel, warum.
Das ist der Mehrspielwert. Wir
Ja.
wollen, dass du es mehr spielst dadurch. So, Animal Crossing.
Genau, ich habe Animal Crossing, was ja gar nicht meine Serie ist, aber meine Frau hatte sich das vor einer Weile gekauft und so bin ich jetzt auf ihrer Insel eingezogen. Das Konzept fand ich erstmal ganz schön strange, dass man nur eine Insel haben kann auf einer Konsole, aber das ist eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, wenn man dann so mit sich mit der Familie die Insel teilt und jeder kann so ein bisschen weitermachen. Nur das Problem ist, auch da habe ich einen Bug irgendwie oder sowas. Auf jeden Fall sollte man am Anfang ein Rezept für eine Wackelaxt bekommen und ich bekomme sie nicht. Das heißt, ich kann keine Bäume fällen und kann eigentlich fast nichts machen gerade. Muss ich noch rausfinden, wie ich damit umgehe.
Ich glaube, das kannst du nicht machen, weil nämlich deine Frau die Besitzerin der Insel ist. Die hat sozusagen das Hauptrecht der Insel und du kannst die Insel nicht verändern.
Doch, das kann ich.
Mit der Axt also kannst du aber keine Bäume dann fällen, glaube ich.
Ja, aber du kannst ja Holz holen und sowas. Das kannst du. Und das geht halt nicht. Und ich habe schon mal nachgelesen, dass es da irgendwie schon Fälle gab. Und dann soll man es angeblich das Rezept halt nicht, also diese Anleitung für diese Axt nicht so bekommen, sondern kaufen müssen. Aber ich kann sie auch nicht kaufen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall, Tom Nook ist auf jeden Fall ein ganz schöner Halsabschneider. Also dieses ganze Spiel, ich glaube, dass das immer nur so vorgetäuscht wird als Entspannungsspiel. Eigentlich ist das eine Simulation über Halsabschneider.
Kapitalismus.
Das auch. Ja.
Das heißt ja auch eigentlich, das heißt ja auch hier Karl Marx Crossing.
Mhm. Genau. Spitzenwitz. So. Hey. Und ich habe mir Monster Hunter Rise vorbestellt. So, das habe ich jetzt wirklich, da habe ich jetzt gesagt, so, ich habe jetzt die letzten Trailer gesehen, die noch dazu kamen und jetzt war ich doch so angefixt. Und auch in dem Wissen, dass ich eigentlich in den nächsten Monaten überhaupt keine Zeit dafür habe, habe ich es mir jetzt vorbestellt, weil um die Serie komme ich echt nicht drum herum.
Rise, Baby.
Mhm.
Sehr gut.
Monster Hunter Rise Bällchen.
Und dann kommt es auf den Pile of Shame, das Spiel, und setzt Staub an.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich das durchaus spiele, weil das, wie gesagt, durch diese 50 Minuten Maximalaufträge, die du da hast, kannst du das halt wirklich mal zwischendurch immer mal auch spielen. Ist zwar natürlich so nicht gedacht, man soll eigentlich das intensiv lernen und hier und richtig gut darin werden, aber ja, ich spiele das dann wieder casual, reiß nix und habe trotzdem Spaß damit.
Klingt gut. Bei mir ist auf der Switch, ich bin ein bisschen ausgerastet im E-Shop mal wieder. Ich habe mir innerhalb von 7 Tagen knapp 30 neue Titel gekauft, aber auch nur, weil von einem bestimmten Entwickler die Spiele für 17 Cent gab. Und da dachte ich mir, ja gut, wenn du 17 Cent so ein paar durchschnittliche Spiele kriegen kannst, why not? Ich meine, sind ja dann 10 Spiele oder sowas gewesen, mindestens. Und ach, das ist ja ein Apfel und ein Ei, ist Peanuts. Bringe einmal Pfand weg, dann habe ich das Geld wieder drin. Spielwechsel wahrscheinlich nur kurz, aber lieber haben als nicht haben, ist meine Devise bei sowas.
Also ich überlege gerade, wenn man die Summe zusammenrechnet, könnte man mal im E-Shop gucken, welches gute Spiel man vielleicht für den Preis hätte kaufen können. Aber okay, jedem das seine.
Ich habe viele. Also das Problem ist ja immer, wenn man sich online verabredet zum Zocken, in der Gruppe. Und das machen wir ja momentan relativ häufig, dadurch, dass ja immer noch Lockdown ist und man ja keine Ausweichmöglichkeiten hat. Und das ist das Problem, dass wenn man wartet, dann gehe ich mal automatisch in den E-Shop und gucke da rein, was es so gibt und kaufe dann einfach, oh, ein Schnäppchen, kaufen. Und ich habe das Gefühl, es gibt viele Spiele in diesem E-Shop, die irgendwie seit Anfang an immer nur als Angebot, als Schnäppchen angepriesen werden. Also die hatten nie den normalen Preis drin.
Ja, definitiv. Da gibt es ein paar, die so wirken. Das ist zum Beispiel tatsächlich gar kein schlechtes. Castle of Hearts heißt das, glaube ich.
Das habe ich auch schon runtergeladen.
Ja, 99 Cent. Und das habe ich auch mal irgendwann für ein paar Goldpunkte mir eingetauscht. Und das ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also habe ich irgendwann zwar mit aufgehört, aber für die 99 Cent hatte ich ausreichend Spaß damit. Ich habe es eine Weile gespielt.
Ich fand den Charakter so ein bisschen sperrig zu spielen. Der war.
Es ist ein Ritter, der aus Stein ist. Natürlich ist er sperrig. Das gehört zum Konzept.
Der war mir ein bisschen zu steif.
Ja.
Ja. Ansonsten, abseits von Zocken, habe ich den Film geguckt, Der goldene Handschuh.
Stimmt, da war was.
Ja. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Oh Gott. Der ist von Heinz Strunk. Ach, es ist echt. Also, mein Problem ist immer, ich habe ein Namensgedächtnis wie ein Sieb.
Was ist Heinz Strunk?
Heinz Strunk.
Ah, okay, Heinz Strunk.
Strunk, wieder Strunk. Heinz Strunk. Und Heinz Strunk hat zum Beispiel auch geschrieben, Fleisch ist mein Gemüse. Und er hat den Roman geschrieben, Der goldene Handschuh. Und der basiert auf Fritz Honka in Hamburg. Der hat damals in den 70ern viele Frauen umgebracht und ist eigentlich selbst ein total verzweifelter Typ mit einer leichten Behinderung, der jeden Tag sich einen reinsäuft in der Kneipe zum goldenen Handschuh. Und das Ganze ist, der Roman, den Heinz Strunk geschrieben hatte, war ein Tatsachenroman, das heißt, er hatte Einblick in die ganzen Akten von diesem Fall und konnte darauf basierend einen richtigen Tatsachenroman schreiben. Der wiederum wurde verfilmt und ist ja mittlerweile auch gerade bei Netflix drin. Und das Schöne ist einfach, dass dieser Film nichts versucht, irgendwie anders darzustellen, sondern auch nah an den Tatsachen ist und das auch teilweise recht explizit dargestellt wird, wie Fritz Honka jemand die Mädchen umgebracht hat, beziehungsweise die Frauen. Das waren ja alles ältere Damen, die auf dem Strich gearbeitet haben. Sehr brutal. Und wir hatten ja in der letzten Folge diesen Spruch gehabt, für einen deutschen Film oder für eine deutsche Serie ist das ja schon recht gut. Und dieses Prädikat, dieses leider doofe Prädikat, kann man in diesem Fall auch wieder anwenden. Der ist extrem gut gemacht, der Film. Der Hauptdarsteller spielt eigentlich soll einen ungefähr 40-Jährigen darstellen, ist aber selber Anfang 20 mal gerade und das erkennt man gar nicht durch die Maske, die er aufhat. Ist gut gemacht, auch am Ende sieht man auch Fotos von dem wahren Tatort, also er hat immer in der Wohnung die Frauen umgebracht, in seiner Wohnung, und die haben versucht, das Set auch 1:1 nachzubauen und sehr interessant.
Glaube ich gerne. Ich weiß, dass ich den früher mal auf der Pfanne hatte zum Schauen und das irgendwie aber nie getan habe. Vielleicht hole ich den dann auch demnächst mal nach.
Also ist ab 18 der Film und er ist nichts für schwache Gemüter.
Bei nichts für schwache Gemüter fällt mir spontan auch was eine Empfehlung, die ich mal rausgeben kann. Ja, wir haben ihn in der letzten Folge tatsächlich schon mit dabei gehabt. Davor haben wir ihn auch schon mal erwähnt, weil er einfach inzwischen uns doch sehr verbunden ist und wir auch ihm, dem Todde vom Ruhrpott-Nerdcast. Und der hat nämlich ein ganz interessantes Konzept jetzt. Mein nerdige Podcast wie unseren gibt es ja mehrere. Aber was er jetzt gemacht hat, war eine Analyse eines Märchens und dann auch noch eines Märchens, das man vielleicht nicht so direkt kennt. Fitjas Vogel, und das habe ich mir als Podcast reingezogen in den letzten Tagen. Auch, also wer für sowas was übrig hat, klare Empfehlung, gerne mal da beim Ruhrpott-Nerdcast auch mal reinhören in die Märchen-Episoden. Die sind sehr, sehr gut gewesen, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ist das eigentlich bezahlte Werbung? Kriegen wir dafür Geld?
Nö, ist ein Kumpel.
Nein, machen wir ja gerne.
Ja, nein, also wenn einer was Gutes macht, wenn einer was Gutes macht, dann soll man das auch erwähnen. Ne? Man redet immer so schnell darüber, wenn einer was Schlechtes macht.
Ja.
Ich bin ein großer Freund davon, auch darüber zu reden, wenn einer gute Dinge tut.
Ihr könnt uns auch gerne anschreiben, wenn ihr Projekte habt, die uns mal einfach mal genau anschauen sollen und vielleicht auch würdig sind, hier mal zu erwähnen, dass wir darüber reden. Dann schreibt uns einfach mal flaschenpost@nordnordwest.de oder schreibt uns persönlich bei Discord an oder Facebook, Instagram oder StudiVZ. Wir gucken uns das nochmal an und sind für alles offen. Na? Dann möchte ich gerne nochmal eine Serie erwähnen, die ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt hatte, und zwar die Serie WandaVision auf Disney+. Sie ist endlich zu Ende. Sie ist eine extrem gute Serie. War ja mal so die Frage, bevor das gestartet ist, wie gut können die Marvel-Disney-Serien werden? War viele Fragezeichen, weil man auch nicht so viel wusste von der Geschichte, und es ist vorbei und ist einfach grandios zu sehen, weil doch jede Folge immer irgendwie einen Twist hat, mit einem kleinen Cliffhanger endet und man einfach die nächste Folge dann suchten musste oder sehen musste. Man musste ja 7 Tage warten. Die Personen, die jetzt anfangen zu gucken, können das sofort wegbingen, wie es so schön heißt mittlerweile. Schaut es euch an. Ich bin großer Fan davon gewesen, weil es einfach mal auch was komplett anderes war. Weil Marvel-Universum ist ja mal Held oder Heldin, Bösewicht, drauf rumkloppen, fertig. Und da geht es eigentlich eher um Wanda selbst und um ihre Herzensgeschichte zusammen mit Vision, dass der eigentlich nicht mehr da ist und wie er auf einmal da sein kann und das alles zusammenhängt, dass es Sitcoms sind und Mystery, wer Mystery liebt und auch flapsige Sprüche, der ist da genau richtig. Angucken. Weil es interessant, die haben es ja produziert wie ein, die haben es gar nicht als Serie produziert, sondern die haben es produziert mit einem Budget wie ein großer Film. Das merkt man dann auch. Das merkt man auch so ein bisschen dann, wenn man das guckt, dann merkt man auch, dass das eigentlich komplett eine zusammenhängende, es ist ja so klar eine zusammenhängende Geschichte, aber dass das dann doch, irgendwo kann man das alles zusammenschneiden als Film. Das merkt man schon. Aber es funktioniert.
Ja, also Budgets sollten bei Disney ja nun kein Problem sein.
Na, den geht's auch nicht so gut momentan. Das darf man nicht vergessen. Denn dem Konzern fehlt ja vor allem das eines der Haupteinnahmemittel, das sind die Freizeitparks, die immer noch geschlossen sind.
Also ich glaube trotzdem, dass es ihnen nicht schlecht geht.
Und die machen mit dem Streamingdienst Disney Plus auch noch die nächsten Jahre immer noch ordentlich miese. Also so ist es ja nicht, aber dennoch, ja, ihnen geht's immer noch gut.
Ja, ist mal von auszugehen.
Ja, und ich möchte noch eins erwähnen, eine Serie, die ich auch von Anfang an seit Folge 1 schon verfolge und gucke, ist The Walking Dead. Und The Walking Dead geht ja jetzt weiter in der, wie man so schön sagt, Staffel 10 C. Es gab ja Staffel 10 A, Staffel 10 B und Staffel 10 C gibt es jetzt. Das sind jetzt Bonusfolgen, ich glaube 6 Stück oder so, die sie während der Pandemie gedreht haben, weil ja dann die 11. Staffel aufgeschoben wurde.
Wenn ich da kurz einhaken darf, wenn das jetzt schon bei so vielen Staffeln ist, wo geht Papa denn hin?
Papa?
Ja, The Walking Dead.
Ach, Dead. Nicht Dead. Dead.
Ja, aber der Dead-Joke war nötig.
Ja, es war jetzt gerade der Joke von meinem schlechten Joke von vorhin, ja?
Ja.
Jetzt sind wir quitt. Jetzt sind wir quitt. Nein. Ja, es ist interessant, weil die nutzen jetzt die Bonusfolgen, um nochmal Charakteren einfach nochmal mehr Tiefe zu geben. Ist gut gemacht. Man weiß auf jeden Fall, dass keiner sterben wird in diesen Folgen. Hashtag Spoiler, weil die Drehbücher für die nächste Staffel sind ja schon geschrieben. Das sind Filler-Episoden, wie man so schön sagt. Das heißt, keiner wird sterben. Ist Mehrwert, sehenswert.
Es ist schön, dass du die Spoilerwarnung nach der Information rausgibst, aber es ist in Ordnung.
Ja, also mit logischem Menschenverstand kann man sich das ja denken, dass da keiner sterben wird, wenn die Drehbücher für die nächste Staffel schon geschrieben sind. Ja. Also.
Es gibt so Sachen, die will man ja gar nicht unbedingt sich immer bewusst machen. Ne? Das ist ja wie der Fakt, dass, und das ist, wer das nicht hören will, direkt überspringen an der Stelle Dinge, die Filme durcheinander bringen könnten. Im Moment war es bis jetzt so, dass zum Beispiel Bösewichte keine Apple-Geräte benutzen dürften. Deshalb wusste man in vielen Filmen schon, wer ist böse, wer ist gut. Das habe ich zuletzt auch in einem von den wunderbaren YouTubern Jay und Aria mitbekommen und wollte es gar nicht wissen.
Ja, dann dürft ihr euch nicht mehr den Film angucken. Jetzt kommt es wieder mit Namen. Mit Daniel Craig und Jamie Lee Curtis, dieser Detektivfilm, dieser Mordfilm, Knives Out, genau, Knives Out. Da war das ja, das war ja dann mit Rian Johnson, das war der Regisseur, und da kam das ja auf zum ersten Mal mit den Apple-Geräten. So, und jetzt wisst ihr, Bösewichte haben keine Apple-Geräte. Dann guckt mal diesen Film an und ihr werdet von Anfang an keinen Spaß mehr haben an diesem Film. Nein, man schätzt.
Hier heute der Film-Versau-Podcast.
Nein, in dem Film geht es ja gar nicht darum, wie er getötet wurde, sondern das ist eine wirklich toll gemachte Geschichte, Knives Out. Also die von, weil er so viele Charaktere mitspielt, spielt auch Chris Evans mit und jeder hat irgendwie was damit zu tun, aber auch nicht. Und das ist so ein richtiges Uhrwerk, was da funktioniert. Und dieses Uhrwerk, die Geschichte ins Rollen bringt, wird nach und nach immer mehr enthüllt.
Und jetzt Hardcut?
Ja.
Das sparen wir uns für den Film.
Nein, das ist ja auch, das wirst du auch von Anfang an sehen in diesem Film, dass es da das so ist. Das ist ja extra so gemacht in dem Film.
Aber unser Thema ist doch heute Mario Kart.
Jetzt redest du mir schon wieder dazwischen, lass mich doch auch mal was sagen.
Normalerweise bremst du mich immer, aber jetzt, wir sind schon gut im Podcast drin und wir sollten langsam zum Thema kommen, oder nicht?
Entschuldigung, dass ich noch was dazu erzählen wollte. Na gut, dann kommen wir jetzt zur Überleitung, weil der liebe Herr Wulff einen harten Cut hier macht. Ist die jetzt ein bisschen holprig, die Überleitung? Vielleicht wäre die Überleitung ein bisschen besser gewesen.
Vielleicht wäre an der Stelle eine Umleitung besser auf die Rennstrecke.
So. Ah, Mensch, der feine Herr. Hast du die ganze Zeit überlegt, was du jetzt machst, oder? Wie du den Karren noch
Ich warte schon den ganzen Tag drauf.
Aus dem Dreck ziehen kannst. So, wie die Karre aus dem Dreck ziehen kannst. So, bevor du einen Pitstop einlegen musst. Unser Thema ist Mario Kart. Mario Kart ist natürlich ein Spiel, was jeder schon mal gespielt hat, wo jeder schon mal geflucht hat und wo auch Freundschaften schon geendet haben. Frage an dich, Wulff. Wie viele Freundschaften haben bei dir schon geendet? Dank Mario Kart.
Gute Frage, die reden ja nicht mehr mit mir. Nee, tatsächlich muss ich sagen, man macht ja immer seine Scherze drüber und man regt sich auch gerne auf, aber am Ende ist es doch immer mehr Spaß als Ärger. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis von Mario Kart, dass es diese Balance so gut schafft zwischen Schadenfreude, sich ärgern, sich freuen und vor allem aber Spaß haben am Ende. Ich glaube, das ist genau das Geheimnis dieser Serie.
Das klingt gut. Die Serie fing an, 1992 kam es in Japan und USA raus, Super Mario Kart. Und ein Jahr später, 93, in Europa. Und kommen wir zum ersten Nerdfakt. Es ist nicht nur das erste Mario-Spiel abseits von Jump'n'Run, das heißt das allererste Spiel, wo man Mario mal außerhalb von Jump'n'Run spielen gesehen hat. Nein. Bevor das Spiel rauskam, war in der Entwicklung einfach nur ein großes Fragezeichen. Die wollten ein Zwei-Spieler-Rennspiel rausbringen für Super Nintendo mit einem Mann im Overall, der in einem
Ja,
Rennauto sitzt.
da gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Erstens, es ist nicht ganz das Erste, weil es gab ja schon so Dinge wie Mario Tennis, beziehungsweise Tennis, und da war Mario als Charakter drin, ne? Aber
Aber
nichts,
nein, es ist der erste, wo
was
du
wirklich als Titel Mario
und
trägt.
spielbar
Genau.
war. Mario spielbar war. Der war ja bei Mario Tennis nicht spielbar.
Das ist richtig. So, wo er wirklich dann spielbar
Der
war. Das
erste
ist
eigene
richtig.
Mario-Titel.
Aber tatsächlich war der Ansatz im Entwicklungsteam wohl so, dass man, soweit ich die Geschichte dahinter kenne, dass man nach F-Zero eine Überlegung hatte, einen Zwei-Player F-Zero hinzubiegen. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, Hochgeschwindigkeitsstrecken plus eben auch viele Geraden, wie eben dieses F-Zero eben funktioniert, dass man eben auch viel gerade Strecken hat und sowas, funktionieren jetzt als Mehrspielertitel nicht so gut in dem Moment. Das haben sie auf dem Super Nintendo nicht umsetzen können. Sie haben da Probleme gehabt und haben dann gesagt, okay, wir müssen da von dem Konzept irgendwie weg. Wir brauchen kleinere, kurvigere Strecken. Haben dann festgestellt, das funktioniert nicht in dem Sinne, dass ich jetzt hier mit Future Racer und Geschwindigkeit arbeite. Sind dann irgendwann auf Go-Karts gekommen dadurch und haben dann gesagt, okay, dann machen wir eben ein Kartspiel. Und da kommen nämlich die Männer im Overall, wo die sich eigentlich dann nur über die Helmfarbe unterschieden hätten. Und weil denen das dann etwas zu langweilig war, kam dann der Gedanke auf, lass uns die Charaktere, die die Leute schon kennen, in diese Karts setzen, weil man in diesen Karts diese Charaktere ja auch tatsächlich großflächig sieht. Anders als wenn sie in einem Auto gesessen hätten, beispielsweise. Nerdfucked
Interruption all the time in this episode.
Ja.
Merkt das schon?
Ja, aber
Okay, dann.
das habe ich mir vorher noch mal extra drauf geschafft, weil das hatte ich vorher schon mal mitbekommen und habe es mir jetzt extra noch mal nachrecherchiert, weil das fand ich nämlich wirklich das Interessante, dass diese Mario Kart-Serie tatsächlich nur entstanden ist, weil man F-Zero als Zwei-Player nicht hinbekommen hat.
Dann
Jedenfalls
kommen wir noch
damals
mal
noch
zum
nicht.
ersten Teil. Super Mario Kart. Was ist denn so deine Erinnerung an dem Spiel? Ich meine, es ist auch ein Spiel, was man heutzutage noch spielt. Super Mario Kart ist ja ein All-Time-Favorite. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an dieses Spiel?
Also du wolltest heute nichts mehr zu erzählen haben, wenn du mich so die Frage so stellst.
Nee,
Könnte ich
du,
jetzt den
ich,
ganzen Abend drüber referieren.
das Ding ist ja, das Ding ist, wenn ich was erzähle, dann werde ich unterbrochen. Also,
Das ziehe ich heute durch.
wir hören uns wieder am Ende der Folge. Tschüss!
Also Mario Kart war damals definitiv so für mich der Super Nintendo-Titel überhaupt eigentlich, weil ich das mit meinem Cousin bis zum Erbrechen gespielt habe. Also wir haben, abgesehen von König der Löwen und Aladdin, was wir mehrfach durchgespielt haben, was immer so ein Ding war, aber haben wir Mario Kart ohne Ende gespielt. Wirklich, wo es wirklich dann nachher darum geht, ey, wer macht jetzt den nächsten Fehler, weil wir jede Strecke aus dem FF kannten, ne, und das so viel gezockt haben. Und es ist einfach eine Sache gewesen, das war für mich ein ganz neues Spielgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es eben auch ein ganz neues Genre im Prinzip richtig begründet hat. Es gibt vorher so Action-Racer, die auf ein ähnliches Konzept setzen wollten. Aber Mario Kart war ja dann wirklich die Blaupause für alle Fun-Racer, die danach gekommen sind. Man hat eigentlich dieses Fun-Racer-Genre in der Form eigentlich begründet. Und liegt ja eben genau in dieser Sache des nicht fair aufgebauten Prinzips, sondern dass der im Prinzip weil dann weiter vorne ist, den Nachteil hat im Endeffekt, dass es für ihn schwieriger wird und dadurch der hinten ist, immer die Chance hat, wieder ranzukommen und dadurch immer auszugleichen und dafür zu sorgen, dass es die Rennen am Ende wirklich, gerade wenn man gegen eben einen menschlichen Gegner fährt, immer spannend bleiben und man sich nie sicher sein kann, ob man gewinnt oder nicht, bis zum Schluss. Und das ist das Konzept, was sich bis heute so ein bisschen durchzieht. Ich lasse dich nochmal reden.
Gut, ja, hallo. Meine ersten Erinnerungen sind daran, dass ich damals mein bester Kumpel, Ende der Kindergartenzeit, er hatte ein Super Nintendo gehabt, wir auch, und er hatte dann Super Mario Kart gehabt und wir haben dann mal gegeneinander den Battle Mode gespielt. Also Battle Mode, wenn man heutzutage gegeneinander spielt, dann weiß man ja, man spielt mindestens mit mehr als zwei Personen. Und damals war es so, dass man 1 gegen 1 gespielt hat. Also zwei Personen gegeneinander haben sich versucht, die 3 Luftballons abzuschießen. Und wer feige war, hat immer die Feder genommen und ist dann gab da dann die Banden, wo man dann drüber springen kann und hat sich da immer versteckt. Das waren die Feiglinge.
Nein, nicht Feiglinge. Die Feder, die war doch ein taktisches Item.
Zwischen den Banden. Ich weiß nicht.
Zwischen den Banden. Ja, stehen bleiben tut man nicht. Man fährt weiter. Man benutzt die Feder nur im richtigen Moment, um im richtigen Moment auszuweichen. Aber wer stehen bleibt gegen einen guten Spieler, verliert.
Und bei Super Mario Kart ist auch eins, was heute sehr besonders auffällt. Egal wie gut du fährst, ist ja auch, dass du immer überholt wirst noch. Ne? Du wirst ja immer herausgefordert. Die KI ist so geschrieben, dass immer einer vor dir ist, dich nervt, einer total schlecht fährt, der ist immer der Letzte, und die anderen sind immer so nah bei dir, also die sind immer an einer bestimmten Stelle. Das heißt, du musst versuchen, eigentlich immer den Erstplatzierten, der versucht, dir die Position wegzunehmen, immer abzuschießen.
Ja, das Schöne ist, dass das immer derselbe Charakter ist in der Serie noch, sodass du dich auf den so einschießen kannst, dass du ihn wirklich behindern kannst. Aber das musst du so gezielt machen, weil wenn der eine Weile hinter dir fährt, hat er dich auch ratzfatz wieder ein. Weil das kann auch sein, dass du den auf den letzten Platz zurückballerst. Der wird ratzfatz wieder auf Platz 2 hinter dir sein und sich mit dir anlegen. Das ist da so geschrieben und das fordert einen dann auch immer.
Weil die haben ja auch Computercharaktere haben ja auch in Super Mario Kart nicht die Items, die man selber bekommt, sondern haben Items, immer ein bestimmtes Item. Also die Mario-Brüder haben immer Stern, dann Peach und Yoshi legen, also Peach lädt einen Pilz, der dich klein macht, Yoshi ein Ei, der Bowser legt einen Feuerball, der dann dich nervt, Donkey Kong Junior ist es ja im Spiel, genau. Eine Bananenschale. Und das könnt ihr auch einfach mal aus dem Nichts machen. Das heißt, aus dem Nichts kann einfach mal Mario an dir vorbeiziehen und dich mit einem Stern wegbumsen.
Ja, die sind nicht auf die Fragezeichenfelder angewiesen, die da aufgekommen sind. Und technisch ist der Titel ja auch echt interessant, weil man ja hier diese Mode-7-Geschichte vom Super Nintendo genutzt hat, um diesen dreidimensionalen Effekt zu erreichen. Wobei ja eigentlich hier nur 2D-Sprites auf einem platten Hintergrund sind, und sich der Hintergrund dreht, während die Figur immer im Zentrum ist. Funktioniert aber, war damals für die Zeit natürlich eine unglaubliche Technik. Was mich immer irritiert hat ein bisschen ist, dass man auch im Singleplayer-Modus dort immer nur auf einem halben Bildschirm fährt und auf der anderen Hälfte hat man die Karte, also die Streckenkarte. Man da immer diesen eingeschränkten Bildausschnitt hatte.
Ja, das ist wahrscheinlich daran geschuldet, dass sie die Sprites so gemacht haben, dass sie immer auf dem halben Bildschirm ausgerichtet sind.
Genau, ja. Gehe ich auch von aus. Battle Mode war ein gutes Thema, was du angesprochen hast, weil der Battle Mode da war auch wirklich bei uns eigentlich das beliebteste. Also die Rennfahren war cool, aber Battle Mode war immer noch eine Sache, das war immer so der Fun-Faktor schlechthin. Ne, das habe ich immer unheimlich gern gemacht. Dann ist dort ein Item, was danach verschwunden ist und erst in Mario Kart 8, um da mal schon mal vorzugreifen, wiedergekommen ist, die Feder, wobei die Feder ja nur im Battle Mode wieder aufgetaucht ist, was ich sehr schade finde bis heute, weil die Feder war bei uns damals gar nicht mal das Battle Mode Item, sondern das Item, um bestimmte Abkürzungen zu nehmen und auszuprobieren, wo kann ich mit der Feder irgendwas abkürzen und hier und damit nochmal richtig was rauszuholen. Und das fand ich immer sehr schade, dass das nicht wiedergekommen ist. Und wenn wir bei Items sind, der ikonische blaue Panzer, den gab es noch gar nicht.
Ja, Aber bevor wir den blauen Panzer erwähnen und weitergehen, müssen wir eine Sache erwähnen. Und mit Super Mario Kart wurde das Genre der Fun Racer etabliert. Gab ja danach auf jeden Fall viele Nachahmer, bis heute noch. Einer der berühmten Vertreter ist ja Crash Bandicoot mit seinem Racing-Team da, die es versucht nachzumachen. Und das Fun Racing-Genre ist dadurch definiert, dass man, klar, man fährt, man hat aber viele Möglichkeiten, immer die anderen zu behindern, zu nerven durch Items, durch Nitro-Spuren auf dem Boden und sowas. Und natürlich, dass alles nicht so bierernst ist und alles keine richtige Physik hat. Das ist so das, die Definition davon.
Mhm.
Ja, kommen wir schon zu dem nächsten Spiel. Das hast du schon erwähnt.
Eins muss ich gerade noch loswerden dazu.
Ich habe mich schon gewundert, dass du mich nicht unterbrichst.
Tut mir leid. Nein, eins muss ich noch loswerden dazu, weil dieses Spiel tatsächlich mal wirklich ein Familiendrama ausgelöst hat bei uns. Also das war, glaube ich, das erste Spiel, in das ich mich wirklich verbissen habe und versucht habe, es zu lernen. Ich war ja noch relativ klein da und mein Bruder mit 3,5 Jahre älter dann schon eine Ecke weiter und er hat damals alle Pokale geholt in diesem Spiel, bevor ich sie holen konnte. Und es war ja mein Spiel und das hat mich echt genervt. Und dann gab es einen Cup, in dem hat er das nicht hinbekommen und ich aber auch nicht. Das war, in allen anderen hatte ich nachher den Pokal immer noch geholt und in dem nicht. Und wir haben diese Konsole extra mit in den Urlaub genommen. Und ich hatte geübt und geübt, um diese Strecken endlich richtig zu können. Und dann sind wir zu zweit gefahren und ich habe die ganze Zeit gerechnet, ob ich mit meinen Punkten hinkomme. Und hatte genau die Platzierung, die ich jetzt am Ende im letzten Rennen gebraucht hätte, um den ersten Platz zu kriegen. Und mein Bruder wusste das aber nicht und fand es dann super lustig, kurz vor der Ziellinie einfach mal, und das ging damals ja noch, Pause zu drücken und aufgeben. Und hat das Rennen für uns beide aufgegeben. Und damit war die Nummer durch. Und das hat im Urlaub zu dem wahrscheinlich bis dahin größten Ausraster im Zusammenhang mit Videospielen geführt, den ich jemals in meinem Leben hatte. Daraufhin zu Riesenärger mit den Eltern, warum ich mich denn über ein Videospiel so aufregen würde. So. Aber das war wirklich für mich ein ganz traumatisches Erlebnis, was sich bis heute eingebrannt hat. Danach bin ich aber immer besser geworden und nachher konnte mir mein Bruder da nicht mehr das Wasser reichen.
Anderes traumatisches Erlebnis bei dir ist, du hast immer noch nicht Super Mario Bros. 3 gespielt.
Vielleicht habe ich das und erzähle es nur keinem. Oder ich spiele es in Folge 177.
Oh, der feine Herr. Gut, dann kommen wir weiter zu Mario Kart 64. Gehen wir jetzt über. Erschien 96 in Japan und 97 in Amerika und Europa. Und Wolf hat es schon erzählt, eine Erneuerung war der sogenannte auf Englisch Blue Shell, der blaue Panzer. Der blaue Panzer wurde eingeführt, damit diese Gruppierung vor deiner Spitze mehr aufgelöst wird. Das heißt, dass die weit hinten liegen, in Nintendo 64-Version hat immer der allerletzte den Blue Shell bekommen, die noch die Chance hat, den vorderen so ein bisschen zu nerven und noch irgendwie einzuholen, damit das Spiel besser ausbalanciert ist. Mario Kart 64 ist natürlich auch ein Titel, der dadurch bekannt ist, dass er der Fahrer als Bitmap-Grafik dargestellt wird und nicht keine Polygon-Grafik hat. Man muss dazu zu sagen, halbes Jahr später, glaube ich so, oder dreiviertel Jahr später kam Diddy Kong Racing raus, was natürlich das Fun-Racing auf dem N64 nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat, kurz danach. Bei Mario Kart 64 ist aber auch einfach schön anzusehen, dass dieser Sprung in die 3D-Welt gut geklappt hat, gut funktioniert hat.
Ja, für mich ist, wo jetzt wieder in der Community der ein oder andere, den ich kenne, aufschreien wird, aber für mich ist Mario Kart 64 das beste Mario Kart, das es gab. Definitiv. Und zwar, weil dort eine Sache den Höhepunkt schon erreicht hat, leider, bei Teil 2. Und zwar der Battle Mode. Der Battle Mode war nie wieder so gut wie in Super Mario Kart. 64. So. Und das hat im Prinzip ganz simple Gründe. Ich habe da mal lange drüber nachgedacht, warum das nachher nicht mehr so funktioniert hat. Die Größe der Arenen ist perfekt gewählt. Die Komplexität der Arenen ist perfekt gewählt. So. Und die Tatsache, dass man mit den drei Ballons arbeiten muss und die auch reichen müssen bis zum Schluss. Und wenn man die verloren hat, ist man weg. Aber man ist nicht komplett raus. Man fährt noch als Bombe und kann noch jemanden quasi mitreißen, bevor man ganz raus ist. So, dieses ganze Konzept funktioniert eben auf dem Schadenfreude-Niveau so gut, dass das wirklich der beste Battle-Mode ist. Dann die Fahrphysik, die ja viele schimpfen, haben einem da wirklich Möglichkeiten gegeben, dass man durch fahrerisches Können auch trotzdem noch Sachen ausweichen konnte, wie einem roten Panzer. Also mein Cousin hat es drauf, auf der geraden auf einer großen Fläche, ohne irgendwelche Hindernisse, dass der rote Panzer ihn nicht trifft, hatte er wie eine Eins drauf. Das hat dann natürlich immer Kreativität gefordert, dann ihn auch entsprechend dann zu treffen. Und der Battle-Mode hat danach nie wieder so gut funktioniert. Vermisse ich bis heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass der für Mario Kart 8 überarbeitet worden ist in der Deluxe Edition. Aber auch der kommt lange nicht da dran, an diesen Spaß, den das gemacht hat.
Das habe ich schon wieder längst vergessen mit der Bombe, dass der andere dann eine Bombe ist. Aber bei Mario Kart 64 ist aber auch so, wo du den Battle-Mode ansprichst und das so toll frönst. Ich fand es richtig cool beim Battle-Mode, dass wir jetzt, meine Brüder und ich, also wir sind da zu dritt, dass wir dann auch endlich mal wir drei gegeneinander Mario Kart spielen konnten im Battle-Mode. Das war sehr, sehr witzig. Wir haben immer, ich muss mir vorstellen, wir haben damals auf einer sehr, sehr kleinen Grundig-Röhre gespielt. Das heißt, jeder hatte so einen kleinen Ausschnitt, so groß gefühlt wie ein Post-it. Gar nicht so viel Platz zum drauf gucken. Aber das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und da will ich aber noch erwähnen, es gibt ja die Arena, die auf dem Dach ist. Und wenn man die mit vier Personen spielt, dann ist da so ein krasser Bug, dass alles viel zu schnell ist. Das heißt, diese Arena oben auf dem Dach, die ist dann sowas von unspielbar, aber trotzdem dann dennoch genial. Und dieser Speed-Up-Bug, würde ich jetzt mal nennen, den hat man recht häufig dann gehabt im Vier-Spieler-Modus.
Ja, das kam auf die Spielerzahl. Ich bin gerade nicht mehr sicher, ob es vier oder drei waren, aber ich kenne diesen Speed-Up-Bug auf jeden Fall. Das war mega genial, fand ich das immer, weil dadurch hat die erst richtig Spaß gemacht, die Arena. Ansonsten fand ich die nämlich mit die schwächste. Die beste Arena, die besten beiden Arenen, muss man sagen, waren der Big Donut und Blockford. Und Blockford war halt wirklich für mich die perfekte Arena, weil man diese Höhenebenen hatte. Man musste eben gucken, wo ist der andere überhaupt? Wo hält er sich gerade auf, um irgendwie zu taktieren? Mit vier Personen wird das dann extrem schwierig. Dann hat man eben durch diese drei Höhenebenen, auf denen man sich bewegen kann, auch immer, dass man gucken muss, wer ist unten, wer ist gerade oben, weil der oben kann mir gefährlich werden, ne? Wenn ich auf der mittleren Ebene bin, ne? Oder auf der unteren. Und das musste man ganz anders im Blick halten. Und das hat es so in der Form einfach nicht wieder gegeben. Und der Big Donut war ja sehr simpel. Aber gerade in dieser Simplizität und dass man eben die Mitte aber nicht nutzen konnte, durch den Lava-Ring in der Mitte, musste man da eben auch genau gucken, was man tut. Und dadurch sind diese richtig coolen Gefechte entstanden, die einfach richtig Spaß gebracht haben. Und ich glaube, es gibt auch, glaube ich, kein Videospiel, in das ich mehr Zeit investiert habe, jemals, als Mario Kart 64.
Wobei ich sagen muss, der Donut fand ich relativ langweilig im Battle-Mode, weil man hatte dann, der eine ist dann in die andere Richtung gefahren und der andere in die andere Richtung, das heißt, man traf sich irgendwann wieder, aber konnte nur nach links und rechts sozusagen ausweichen, aber nicht irgendwie drüber fahren. Das heißt, du warst so eingeschränkt, dieser deinen Freiraum, dass ich diesen Donut gar nicht so gut fand.
Ja, ich glaube, das kann ich unheimlich nachvollziehen, weil ich fand den am Anfang auch nicht so gut. Der hat sich erst dann entfaltet, als man wirklich dann, da muss ich immer wieder auf meinen Cousin zurückkommen, der halt ähnlich gut da drin war in diesem Spiel wie ich. Und ich kann behaupten, in diesem Spiel war ich damals verdammt gut. Und dann kam es dort wirklich nur noch darauf an, wie gut hast du das Kart unter Kontrolle, wie knapp kannst du irgendwas ausweichen, dass du gleichzeitig noch Zeit hast, den anderen zu treffen, ne, und eventuell den dann noch auszutricksen auf irgendeine Art und Weise. Ne, und deshalb hat er so viel Spaß gemacht. Ansonsten, klar, wenig Versteckmöglichkeiten, keine anderen Ebenen, ist der natürlich dann schwierig.
Und die Rennstrecken selbst bei Mario Kart 64, da gab es natürlich auch recht langweilige, zum Beispiel, ich glaube, Canyon war das, mit dem Ei, mit diesem Rätsel. Das ist dann auch wirklich, wo man dann überlegen musste, da gab es ja keine richtige Karte. Das heißt, du bist gefahren und wusstest gar nicht, wo sind die anderen. Und man musste sich einfach immer merken, man muss immer nur links fahren, das ist die schnellste Strecke. Aber damals war es so, okay, wo fährt man lang? Man weiß es nicht. Das ist auch die Strecke, die bei Mario Kart 8 dabei ist.
Ja. Yoshi's Canyon. Und die war eine meiner Lieblingsstrecken, muss ich sagen.
Da gab es auch noch Valley, gibt es ja auch noch, glaube ich, ist das, wo dann das Geröll runterfällt. Ist auch recht detailarm gemacht. Oder auch Varius Stadium, ist auch sehr detailarm.
Einfach ja, wobei, diese braune Masse. Du nennst hier Strecken, die sind ja keine schlechten Strecken. Das mag nicht so detailreich gewesen sein, weil das...
Ja,
das,
aber es ist, das aber ist schon...
Die Varius Stadium-Strecke, die war, fand ich, von fahrerischen her mega interessant. No, und da ist vor allem, da gab es dann ja auch, da kommen wir direkt zu dem Punkt, da gab es ja ganz viele Abkürzungen, die man nutzen konnte, wenn man wusste, wie. Und Varius Stadium war eine von den fiesesten Abkürzungen, wenn man die drauf hatte, weil man eigentlich direkt hinterm Start über eine Mauer springen musste und war eine Dreiviertelrunde vor allen anderen ungefähr. So hat man natürlich dann nicht mit Kumpels gespielt oder höchstens ein, zwei Mal. Und dann haben die gesagt, machst du das nochmal, spiele ich nie wieder mit dir. Ja, also von daher, Freundschaften zerstören, damit approved. Aber die fand ich durchaus gerade fahrerisch mega interessant, die Vario Stadium.
Aber was ich ja noch sagen wollte, falls ich auch dazu kommen darf, es gibt natürlich auch Strecken, die haben richtig viele coole Details. Zum Beispiel die Luigi-Strecke oder die Mario-Strecke ist das, wo dann der Heißluftballon runterkommt und dich verarscht, dass du da jetzt ein Item noch einsammeln kannst. Da ist auf der oben dann auf der Leinwand, siehst du dann, wie du gerade fährst. Durchfährst durch den Tunnel alles, dann hast du die Toad-Strecke auf der Autobahn, wo ganz viele andere Autos sind, den ausweichen musst, dann hast du die Peach-Strecke, wo du über eine, über diese Brücke fliegst, also über die Sprungschanze rüber musst und du hast die Chance, ich glaube, das hat auch jeder von uns gemacht, das Schloss aus Super Mario 64 von außen zu besuchen, dahin zu fahren und das sind natürlich wieder detailverliebte Strecken, das heißt, du hast bei Mario Kart 64 einerseits diese recht einfachen Strecken, die nicht so viele Details haben, die einfach nur Strecke sind, und hast aber diese detailverliebten Strecken dazu. Das ist sehr auffällig bei Mario Kart 64, finde ich.
Ja, das ist schon so, dass es da welche gibt, die mehr Gimmicks haben. Sag ich mal, das ja, das ist keine Frage. Da gibt es ja auch dann diese schöne, die ich auch sehr gerne mochte, Donkey Kong Jungle Strecke, die diesen schönen Raddampfer hatte, der, wenn man das falsche Timing hatte bei einem Sprung, an dem man dann so schön hängen bleiben konnte, da konnte einem so ziemlich alles versauen im Rennen, wenn das passiert ist. So, und ich glaube, das ist so mit ein Teil, warum die nachfolgenden Spiele mir dann immer so ein bisschen schwieriger gefallen sind, warum danach die Spiele mich nicht immer so groß begeistert haben. Ist, dass da wirklich auch dieses, ich lerne die Fahrphysik und ich lerne durch die Fahrphysik Sachen auszunutzen, um die Strecke zu kürzen. Das war in Super Mario Kart auf dem Super Nintendo möglich, das war in Mario Kart 64 möglich und wurde dann aber sukzessive immer weniger, wie es genutzt werden konnte.
Ich finde, das große Problem bei Mario Kart 64 ist einfach, dass es so viele Bugs hat, die damals vielleicht nicht bekannt waren, heutzutage aber bekannt sind. Und wenn du mit einem spielst, der das alles weiß, was du machen kannst, sei es bei dieser Sprungschanze in eine bestimmte Ecke springen, damit du dann nochmal auf ganz anderes Teil der Strecke landest. Da hast du diese ganz vielen Abkürzungen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ich habe mal gegen einen gespielt, der die alle kann. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn du so fährst, dann können wir es gleich sein lassen, weil es macht ja keinen Spaß.
Aber das werfe ich dann nicht dem Spiel vor, weil ich sage, wenn ich mit jemandem Mario Kart spiele, dann nutze ich diese Dinge nicht aus. Das mache ich, dann kann ich einen Time-Trail fahren und kann versuchen, so die Streckenzeiten so weit runterzudampfen, wie es nur irgendwie geht, wenn ich sowas mache. So ein bisschen Speedrun-mäßig. Vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt gegen jemanden fahre, dann lasse ich doch solche Glitches und Bugs weg. Das ist doch
du dann ja, albern. Andere nicht. Zu Mario Kart 64 gibt es natürlich auch zwei Nerd-Fakten, die ich hier stehen habe. Erstens, statt Donkey Kong war ursprünglich mal Kamek geplant oder wie auf Japanisch heißt Magi Koopa. Das ist dieser nervige blaue Koopa, der bei Super Mario World die ganzen Blöcke in der Bowser's Castle immer wegmacht, der mit den PlayStation-Zeichen um sich schießt. Und dann noch dazu, es gab während der Entwicklung von Mario Kart 64 einen Festplatten-Crash, sodass über 80% der Charaktermodelle neu gemacht werden musste. Das sieht man auch daran, wenn man sich alte Fotos anguckt, alte Screenshots von dem Spiel, dann sind die von dem Select-Screen der Fahrer, die sehen deutlich anders aus als dann im Endprodukt. Das hat auch damit zu tun.
Mhm. Ja, Mario Kart 64, wie gesagt, für mich so die Hochzeit. Jetzt, wie gesagt, habe ich extrem viel Zeit
investiert. Ich muss aber dazu noch erwähnen, das habe ich ja am Anfang erwähnt, dass er dann kurz danach, also kein Jahr später, kam Diddy Kong Racing raus. Und Diddy Kong Racing ist ja von Rare und Rare war ein Second-Party-Entwickler von Nintendo. Das heißt, Nintendo wusste über die Entwicklung dieses Spiels und das Spiel Diddy Kong Racing wurde erst Ende 97 oder so enthüllt. Das heißt, die haben Mario Kart rausgebracht, wussten über ein Spielbescheid innerhalb von Nintendo, das etwas besser programmiert ist. Auch ein statt ein normaler Einzelspielermodus, dass man Rennen fährt, ein Abenteuermodus bietet. Und die haben ja das dann wirklich unterdrückt, dass das irgendwie veröffentlicht wird, damit das Mario Kart 64 nicht im Weg steht, das Spiel. Hat bei uns damals dafür gesorgt, wir mussten mal gucken, wie wir das Geld zusammenkriegen für Spiele. Die waren ja damals deutlich teurer, die Module. Also so 150 Mark für ein Modul war ja keine Seltenheit. Und für uns war es dann so, okay, Mario Kart 64 gekauft. Und dann wurde ein halbes Jahr später Diddy Kong Racing angekündigt, wo wir dachten, ja, das hätte uns dann, glaube ich, auch besser gefallen. Und fanden wir auch recht gut. Also mit den drei verschiedenen verschiedenen Fahrmodellen, die du da hast. Das war damals schon eine ziemliche Finte von Nintendo.
Ah ja, muss man jetzt mal sagen, Finte von Nintendo, du hast ein Spiel entwickelt, du hast eine Serie, zu der es schon einen ersten Teil gibt und ein Second-Party-Entwickler aus deinem Haus macht einen Konkurrenten dafür, dass du dem nicht sagst, ja wunderbar, du darfst jetzt mal zuerst, denke ich, ist relativ klar. Ne? Also das ist ja eine Sache, das ist ja hausintern dann eine Sache, die finde ich absolut nachvollziehbar. Abgesehen davon, dass ich auch da absolut, absolut gegensprechen muss, Diddy Kong Racing hat einen unheimlich guten Ruf und das auch nicht zu Unrecht. Aber ich persönlich konnte da mich nie reinfinden, weil das eben genau diese Sache, wenn ich einen Funracer spiele, dann will ich keinen Story-Modus. Ich will Rennen fahren und ich will Spaß bei Rennen haben. Und ich will nicht.
Du hast ja bei Diddy Kong Racing die Möglichkeit damals, das ist ja mittlerweile auch schon bei Mario Kart etabliert, du hast damals schon die Möglichkeit gehabt, mit verschiedenen Fahrzeugmodellen zu fahren. Du kannst am Anfang aussuchen, womit du fährst. Du kannst jede Strecke damit fahren.
Ja, das weiß ich. Das ist auch alles schön und gut. Das sind nette Ideen.
Es ist ja schön. Ich weiß auch, dass du es weißt, aber unsere Hörer vielleicht nicht. Ja. Deswegen erwähne ich das
einfach. Aber das ist klar. Aber ich persönlich bin wirklich da überhaupt nicht von begeistert gewesen. Auch diese Tatsache, dass ich dann fliege oder sonst was, das hat mich eher gestört. Ich muss sagen, das ist auch etwas, an was ich mich bei Mario Kart gewöhnen musste und wo ich bis heute so ein bisschen oft sage, ja, warum muss ich jetzt vorher erstmal drei Kartteile auswählen? Ich fand das eigentlich ganz cool, das Konzept, dass ich einfach einen Kart habe. Ne, so, und jetzt habe ich dann da zig Fahrzeuge. Das ist jetzt in den neuesten Teilen, finde ich das okay. Zwischendurch war es mir mal zu
abstrus. Ne? Dazu kommen wir noch. Mhm. Das ist ja später. Dazu kommen wir noch. Erstmal waren wir jetzt bei Mario Kart 64. Ja,
du hast das ins Spiel gebracht.
Ich habe das nur im Vergleich gebracht mit Diddy Kong Racing. Das ist ja wirklich, wenn man über Mario Kart 64 spricht, muss man auch Diddy Kong Racing erwähnen, weil das damals wirklich ein heißes Thema war. Weil das war auch damals in der Endzone, kannst du wahrscheinlich immer noch nachlesen von damals, war es wirklich dann die Frage, warum dieses Spiel vorher nicht veröffentlicht wurde. Klar, hat das marktwirtschaftliche Gründe gehabt alles. Aber dennoch, der Käufer fühlt sich ja so ein bisschen veräppelt in der ganzen Geschichte. Und ist natürlich, sind zwei gleiche Genres. Das eine ist nun mal dann anders programmiert und das eine sieht nun mal auch ein bisschen besser aus als das andere.
Ja, und das bessere Spiel kam zuerst.
So, dann gehen wir weiter. 2001 kam dann für den Game Advance Mario Kart Super Circuit raus. Mario Kart Super Circuit hat sich mehr an Super Mario Kart orientiert. Das heißt, es gab auch wieder Münzen, die waren ja bei Mario Kart 64 nicht mehr dabei, die Münzen. Die waren bei Super Circuit wieder dabei. Hast du Super Circuit gezockt?
Ja, auf jeden Fall. Also Super Circuit fand ich ein sehr gutes Spiel. Ich war ja noch gut im Super Mario Kart drin so ein bisschen und habe dann mich da sehr dran gefreut, dass man sich da so stark dran orientiert hat. Ich meine, anders wäre es ja auch nicht möglich gewesen. Ich meine, Game Boy Advance. Im Endeffekt war ja der Game Boy Advance ein Handheld Super Nintendo. Wurden ja auch einige Spiele da neu wieder aufgelegt für. Und hat mir alleine schon deshalb sehr viel Spaß gemacht, weil sich ja das komplette Super Mario Kart da drin versteckt quasi einmal.
Das muss jetzt weiter ausführen. Ich habe Mario Kart für Game Advance nie gespielt.
Okay, also Super Mario Kart für Game Boy Advance ist quasi ein komplett eigenes Super Mario Kart, aber man kann dort die ganzen Originalstrecken aus dem Super Mario Kart vom Super Nintendo freischalten, sodass du die Cups quasi da auch nochmal fahren kannst, in dem Ganzen. So als zweite Cup-Auflage, die es dann neben den Strecken vom Game Boy Advance dann noch dazu gibt. Optisch sind die Strecken vorher schon sehr stark an den Originalstrecken von Super Mario Kart sowieso angelehnt. Und dann gibt es eben nochmal die Originalstrecken oben drauf. Spielerisch ist es relativ ähnlich. Von daher, wer mit Super Mario Kart zurechtkam, kommt auch mit Super Mario Kart auf dem Game Boy Advance zurecht.
Das hat aber auch schon 4-Spieler-Modus, ne? Super Circuit, da muss ja jeder einen eigenen Game Advance haben und jeder auch so ein Link-Kabel und das eigene Spiel und...
Genau, deshalb ist das auch bei mir nie zustande gekommen, weil in meinem Bekanntenkreis hatten damals wenig Leute einen Game Boy Advance.
Ich glaube, über Super Circuit müssen wir nicht viel erzählen. Können wir weitergehen zu Double Dash. Es ist ein gutes Spiel. Willst du was sagen zu Super Circuit?
Ja, wir können das jetzt so stehen lassen, aber es ist definitiv ein sehr gutes Spiel gewesen.
Sagst du das jetzt bei jedem Mario Kart, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber da ist es definitiv...
Immer wenn ich zum nächsten Spiel komme, sagst du doch, es ist ein richtig gutes Mario Kart gewesen.
Ja. Nein. Moment. Jetzt müssen wir abschufen. Wir haben 3 Mario Karts, davon fahren 2 gut und 1 fantastisch.
Du wirkst nicht mehr seriös, ganz ehrlich. So, wir kommen zu Double Dash. Double Dash war das zweite 3D-Spiel. Und es war auf jeden Fall eine komplette Erneuerung. Man hatte nicht mehr einen Fahrer, sondern 2 Fahrer. Das heißt, man hatte auch 2 Items. Denn man konnte unterwegs die Charaktere switchen. Das heißt, man konnte zwischen verschiedenen Team-Ups wählen. Man konnte einen schweren Charakter mit einem leichten Charakter nehmen. Man konnte 2 normale Charaktere nehmen. Man konnte, wenn man drauf steht, beide Prinzessinnen nehmen. Und die wiederum hatten jeweils noch ein Spezial-Item. Die Koopa Troopas hatten zum Beispiel dann den roten Panzer, 3 roter Panzer oder 3 grüne Panzer. Das Spiel hat also ganz viel versucht, neue Sachen reinzubringen. Ich fand, Double Dash war auch eines der Spiele, was ich bis zum Erbrechen gespielt habe und ich habe es geliebt. Das ist eines so für mich eigentlich eines der besten Mario Karts. Denn dieses mit diesen verschiedenen 2 Fahrern bringt immer auch während der Strecke nochmal, während des Fahrens nochmal so eine gewisse Strategie mit rein. Das heißt, man kann dann, wenn du jetzt einen schweren Fahrer bräuchtest, hast du den schweren Fahrer, wenn du dein Team hast, zur Wahl. Dann hast du dadurch ja noch die Spezial-Items der Charaktere, wo man drauf achten könnte. Und es hat mir einfach dadurch auch unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja, ist definitiv ganz oben in der Liste von den Mario Karts mit dabei. Gar keine Frage. Ich finde die beste Streckenauswahl, wenn nicht die beste Streckenauswahl in einem Mario Kart für Rennstrecken. Ne, also wirklich super. Mit dem Feature mit den 2 Fahrern musste ich mich wirklich erstmal anfreunden. Einfach weil da kam ja dann auch dazu, dass es noch verschiedene Fahrzeuge dazu gab, die man wählen konnte. Und da fing das nämlich an, was ich eben meinte, dass mir das dann eigentlich schon zu umständlich wurde, eine Fahrerauswahl zu treffen. Ich bin da mag ich Simplizismus wirklich, wenn es um das geht. Und taktische Möglichkeiten sind dadurch größer. Und die Tatsache, dass man mit 2 Leuten ein Kart spielen kann, hat dann auch da mich ein bisschen drüber weggetröstet, weil das war sehr lustig, dass man dann sich diese Aufgaben teilen konnte. Was dieses Spiel, der einzige Grund, warum dieses Spiel für mich nicht über Mario Kart 64 steht, ist tatsächlich, das war der Beginn, wo der Battle Mode schlechter wurde. Der Battle Mode in Double Dash funktioniert schon nicht mehr so. Aus dem simplen und einfachen Grund, dass die Arenen einfach da nicht funktionieren. Weil die sonstigen Mechaniken waren da noch vollkommen okay für den Battle Mode, aber die Arenen haben einfach nicht richtig funktioniert für mich.
Aber da gab es doch auch Blockfort.
Ja, aber abgeändert. Und dieses abgeänderte Blockfort funktionierte nicht mehr so wie die ursprüngliche Map. Und das hat ganz viele Mechaniken ausgehebelt, die da drin waren. Dann bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob da dieser Baustein noch drin war, dass du am Ende noch als Bombe doch noch irgendwie eingreifen kannst. Ich weiß nicht, ob das noch da war.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht, dass das weg war. Nur das hat eine Menge rausgenommen. Und dann war, ich glaube, wenn ich es richtig in den Kopf habe, waren da so Sachen wie dieser riesige Mario-Fläche, die einfach nur eine glatte Fläche war und viel zu groß. Und dadurch war der Battle-Mode so ein bisschen kaputt, weil die Arenen waren immer entweder zu klein oder viel zu groß und nichts hat mehr dieses richtig schöne Maß getroffen, was gut funktioniert hat.
Das war auch das erste Spiel, wo dann die Strecken immer abstruser wurden, dass nicht mehr klar war, man fährt auf einer Rennstrecke, sondern man fährt auf einmal am Strand, dann über Daisy's Dampfer dadurch, wie die Tische hin und her wackeln. Also die Strecken wurden mehr so, wie sagt man, als wäre es gerade irgendwie aus dem Level oder sowas. Also die Strecke an sich, eine asphaltierte Strecke, wurde mehr und mehr da zurückgenommen.
Ja gut, asphaltierte Strecken waren ja schon im ersten Teil.
Ja, aber nicht sowas wie, dass man hat
die Streckenführung war und das Ganze drumherum war auf einmal anders. Es war mehr, wie du schon sagst, als wäre es aus einem Videospiel rausgenommen. Das ist schon absolut so.
Da fing das so richtig an bei Double Dash. Und Double Dash, da haben wir beide ja auch eine andere Erfahrung gemacht, die vielen verwehrt bleibt oder geblieben ist oder verblieben bleiben, Ahnung. Das war das Futur Blub. Denn man kann, wenn man 8 Gamecubes, 8 LAN-Adapter und entsprechendes Equipment hat, kann man mit bis zu 16 Spielern im LAN-Modus spielen. Und wir beide haben auf der NCON, der Nintendo Convention, das bis zum Erbrechen spielen dürfen, in immer wieder Turnieren, die da sind. Der Modus ist ein bisschen anders. Das ist alles per Zufall, weil wenn man gegen 16 Spieler spielt, man kriegt per Zufall zwei Fahrer zugewiesen und ein Rennauto und eine Strecke. Und das Coolste ist natürlich, an dieser Stelle muss man auch erwähnen, Baby Park wurde auch mit diesem Teil eingeführt. Baby Park ist eine richtig tolle Strecke. Einfach nur ein langgezogenes O. Man fährt es irgendwie, ich glaube, 8 Runden oder 7 Runden oder so.
Das ist immer Chaos drumherum. Pur.
Genau, und wenn man es mit 16 Leuten spielt, Baby Park, man weiß nicht, welche Fahrer man bekommt, das ist einfach nur genial.
Ja, und da kommt ja auch wieder zum Tragen, was ich eben sagte, dass man eben, es sind nicht 16 Karts, es bleibt bei 8 Karts, aber es sind 2 Personen pro Kart. Und da kommt es dann ja auch drauf an, dass da würde ja dann das Snaken kam ja dann da rein.
Nee, das sind 16 Karts, man kann... Das sind zwei Karts pro Konsole fahren, oder nicht?
Du kannst mit 2 Karts pro Konsole.
Mit 16 Nein. Spieler.
Du hast doch nur acht Plätze in Mario Kart. Du kannst entweder zu 8 Mann gegeneinander fahren.
Sind das 8 dann nur?
So, dann kannst du normal fahren. Oder mit 16 Mann, aber dann sind 2 Personen auf einem Kart.
Habe ich das falsch in Erinnerung?
Definitiv. Also ich habe, dass man ist heute bei 12 Fahrern. Ein Feld von 16 Fahrern hat es in Mario Kart nie gegeben.
Ach, stimmt ja, genau. Weil nämlich der andere hat ja immer dann das Snaken gemacht.
Genau. Weil man konnte driften, nämlich nur den Driftturbo nur gemeinsam auslösen.
Wolf erklärt jetzt, ich lehne mich wieder zurück.
Ja. Also man konnte den Drift-Turbo, den man so schön aus Mario Kart aus der Serie kennt. Wer das nicht kennt, man kann in den meisten Spielen kann man mit den Schultertasten einen kleinen Hüpfer machen, ne? Nicht in allen. Aber was man in allen kann, ist halt das Driften mit dieser Funktion. Und ab dem Mario Kart 64 konnte man durch diesen Drift auch einen Turbo auslösen. Und wenn man zu zweit auf dem Kart ist, dann ist es essentiell, dass man diesen Drift zusammen ausführt. Das heißt, der eine löst den Drift aus und der andere muss das, wie so, man sagt mal so schön, das Snaken machen. Man rüttelt eigentlich nur den Control-Stick immer hin und her, bis der Turbo sich auslöst und dann kann man an allen möglichen Stellen beschleunigen. Wer das drauf hat, kann auch auf der geraden Strecke damit noch kleine Turbos auslösen, all solche Geschichten. Und das kann dann in so einem Rennen tatsächlich einen großen Unterschied machen. Und der Beifahrer sorgt auch für das Schießen der Items. Das heißt, der Fahrer ist rein nur der Fahrer und der Beifahrer ist der Kanonier und der die Turbos auflädt quasi.
Es gibt auch Nerds, die können den Controller-Stick nach links und rechts drücken, auch mit der Wange machen, mit dem Gesicht.
Schönen Gruß. Er weiß,
haben wir auch auf Video. Keine Namen. Mhm. Gut. Dann würde ich jetzt rüberkommen. Würde ich rüberkommen.
Zu mir?
Kommst du mit? Rüberkommen. Kommst du mit rüber zur Roundabout-Halbzeit?
Gehen wir mal zur Tanke. So.
Lass uns rübergehen zur Roundabout-Halbzeit. Bei der Roundabout-Halbzeit spielen wir dieses Mal welches Spiel, Wolf?
Den Namen musst du nennen. Ich kann dir sagen, was wir da tun, aber den Namen musst du nennen.
Achso. Aller Anfang ist zitiert.
Stimmt. So war das.
Die Regeln. Du hast heute so wenig gesprochen. Willst du nicht mal einfach mal heute mal vielleicht die Regeln erklären, damit auch mal ein bisschen Redeanteil hast?
Wir reden über Mario Kart. Womit hast du gerechnet?
Ihr merkt schon, das ist die passiv-aggressive Folge heute. Passend zum Mario Kart, weil man immer passiv-aggressiv ist.
Ah, ja. Also die Regel zum Spiel. Ja, wir stellen uns gegenseitig ein Zitat, das den ersten Satz in einem Spiel beschreibt. Und beziehungsweise was dem ersten Satz in einem Spiel entspricht, vielmehr. So, und anhand dieses Zitats müssen wir das Spiel erraten.
Brav, sehr gut gemacht. Du fängst an.
Ich fange an. Okay, der Satz lautet: Collect 60 cool points.
Collect 60 cool points.
Ja. Mit einem Ausrufezeichen am Schluss.
Das ist das allererste, der allererste Text, der aufploppt in dem Spiel.
Ja.
Collect Ice Climbers.
Nope.
Okay, 1080 Snowboarding.
Nope. Ich schränke es dir ein auf das Super Nintendo, wenn du möchtest.
Collect 60 cool points.
Ist eher eine Randnotiz. Ist keins von den Megaspielen.
Cool Spot.
Yes!
Ja.
Zu viele Tipps gegeben hier. Aber ich dachte mir, das ist ja schon so ein Ding, was man nicht so am Start immer hat. Ne? Das ist ein Spiel, was ich auch nur aus der Videothek zwischendurch mal hatte und nie gekauft.
Ja, das Ding ist ja, wenn es nicht im Sinne von kühl ist, von Eis, dann ist es wahrscheinlich Cool Spot.
Jo.
Das Maskottchen von 7-Up.
Stimmt. Den Nerdfuck hatte ich schon. Nerdfuckt. So,
Fakt.
Wichtig. Fakt. Zu Ende artikulieren.
Mit Idee am Ende. Fakt. Ja. So, gut, genug gefuckt. Wir kommen zum nächsten. Ich lese vor. Nicht wundern, zwischendurch werde ich einmal wegpiepen, damit du es nicht weißt, dass es um Tetris geht, okay? Also. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt. Boop. Mein Name ist Boop. Man nennt mich den Boop.
Es bleibt doch gar nichts mehr von dem Satz übrig.
Herzlich willkommen in der Welt. Böp. Mein Name ist Böp. Man nennt mich den Böp.
Wie viel von dem Satz bleibt denn dann übrig?
Ich gebe dir einen Tipp. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Böp. Mein Name ist Böp. Man nennt mich den Böp.
Ich habe jetzt das spontan Mario Paint im Kopf, aber...
Nee, falsche Konsole. Ist die Keksdose, der Gameboy.
Oh Gott. Das ist jetzt erschreckend wenig hilfreich. Ich habe keinen Schimmer, ich komme nicht drauf.
Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Böp. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Böp.
Da kommt er mir mit Pokémon. Ich habe doch nie Pokémon gespielt, außer Pokémon Stadium mal eine Weile.
Das ist ja nicht mein Problem. Super Mario Bros. 3 hast du auch noch nicht gespielt. Also, richtig geht das Zitat. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor.
Ja, jetzt ist klar. Aber gerade, ich meine, da bleibt ja nur wirklich nicht viel übrig.
Tja. Kommen wir zurück zum Thema Mario Kart. Ihr merkt, es ist eine hitzige Diskussion bei uns, Mario Kart, weil es echt ein Spiel ist, wo man viele Stunden mit verbracht hat und viele verschiedene Geschmäcker übergibt, aber auch Meinungen dazu und Ansichten zu den Spielen. Wir kommen zu dem Titel Mario Kart DS, ist 2005 erschienen und bot zum ersten Mal ein Online-Multiplayer an. Und noch dazu war, man hat es schon beim Double Dash gehabt, man hatte weitere Fahrzeugmöglichkeiten, das wurde jetzt nochmal richtig ausgebaut und es gab auch die Wahl bzw. die Möglichkeit, nicht nur neue Strecken zu fahren, sondern auch alte Strecken, also Hälfte neu bei den Strecken. Hast du online gespielt, Mario Kart DS?
Tatsächlich ist Mario Kart DS das einzige Mario Kart, das ich nicht besessen habe.
Ich darf endlich mal was erzählen. Ja. Geil.
Naja, gut, gespielt habe ich es schon mal. Ne? Aber ich habe es halt nicht besessen. Das war ja dann schon die Zeit, wo ich selbstständig mit einer Gaststätte war, mal zwischendurch. Und mein Koch hatte dieses Spiel und das hatte auch dieses nette Feature, dass man sich, dass man das lokal zu zweit spielen konnte, ohne dass der andere das Spiel besitzt. So, und deshalb.
Aber der fährst halt Shy Guy, ne?
Ja, ist mir egal, ich mag Shy Guy. Shy Guy ist ein cooler Typ.
Und weil dein Koch arbeiten musste und du nicht, durftest du dann sein Modul haben und spielen und er musste arbeiten.
Nee, das haben wir auch mal so gemacht, definitiv. Aber es war halt so wirklich, wenn mal so Zeiten waren, wenn keiner da war, keine Gäste da waren, war ruhig oder sowas, dann hat man sich schon mal hingesetzt und hat einfach mal ein Ründchen Mario Kart zwischendurch gespielt. Kam nicht so oft vor, dass es gar nichts zu tun war, aber wenn, dann war das schon mal eine nette Abwechslung.
Ich fand das Spiel richtig gut. Ich habe das, den DS habe ich ja geliebt. Es war echt eine tolle Konsole.
Ja.
Und ich habe mir damals dann auch extra den WLAN-USB-Stick geholt für den PC. Es war echt so dieses Highlight. Man muss jetzt, also ich musste damals dann diesen Stick reinstecken. Dann musste ich noch zwischen diesem Stick und dem WLAN selbst noch eine Brücke machen. Das heißt, ich musste jedes Mal, wenn ich online gehen wollte, bei Windows nochmal eine Einstellung machen, damit ich online gehen kann. Und dann hast du gegen andere gespielt, online. Und das war schon ein cooles Erlebnis. Auch wenn man kein Voice-Chat hatte, kein gar nichts. Man hat gegen andere gespielt, man hat es gemerkt, dass es Menschen waren. Stimmt, und das war auch das Spiel, was ich damals dann auch, also dieser weiße Stick, dieser weiße USB-Stick, habe ich extra gekauft dafür. Und dann, das war auch das Spiel dann, ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt, immer sehr gerne gebadet, dann habe ich sogar in der Badewanne dann Mario Kart DS online gespielt.
Da wäre ich ja viel zu schissig.
Dass mein DS nie ins Wasser gefallen ist, ist bei meiner Trotteligkeit schon gut. Aber es hat echt viel Spaß gemacht, das Spiel.
Ich halte beim Baden selbst das Handy immer über den Rand, damit es mir nicht reinfällt, wenn ich mal was drauf gucke.
Ja, aber also Mario Kart DS hat echt viel Spaß gemacht. Und das war auch so ein Titel, was dann statt Mario Kart 64 hatte ja nur Bitmap als Fahrer. Und jetzt hat er das richtige Polygon Fahrer mit, weil Nintendo DS, muss man sagen, ist ja so ein kleiner, verkappter, besser aufgebohrter N64, kleiner Junior, Sohn, Bruder, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, Nachfolger, Handheld. Und was sind denn noch deine Erinnerungen an dem Spiel?
Also, wie gesagt, das war bis auf diese paar Runden als Shy Guy, das Spiel war gut, das war nicht schlecht, wirklich nicht, aber damals hat es mich wirklich dann nicht so gezogen, dass ich es gekauft hätte. Den DS habe ich sowieso erst relativ spät mir angeschafft, eben tatsächlich wegen der Selbstständigkeit in der Gaststätte und ich wenig Zeit zum Zocken hatte. Und wenn dann mal ruhig war, konnte man den mal schnell aus der Tasche nehmen und mal irgendwas kurz reinwerfen. Und da ist eben das Spiel, war wirklich dann nur in der Form für mich vorhanden. Die Online-Funktion fand ich gerade krass, dass es damit ja schon möglich war. Das war mir gar nicht bewusst. Das Ding hatte ja gar keinen eigenen Internetempfang. Ich glaube, der DSi hatte den nachher, ne? Glaube ich, da ging das, glaube ich.
Der Nintendo, nee, du brauchtest den, also DS konnte auch schon ins Internet, du brauchst aber diesen Dongle.
Genau,
wenn dafür du keine, brauchst du den Dongle. Nein, du brauchtest den Dongle nur, wenn dein Router nicht irgendwie in der Nähe war. Da brauchtest du, das war ein Hotspot.
Mhm.
Das heißt, der DS konnte schon so ins Internet ohne Probleme. Bei mir war es aber so, unser Router bei meinen Eltern, der ist im Heizungsraum. Heizungsraum sind dicke Wände alles. Das heißt, da kommt kein Signal durch, beziehungsweise die Geräte waren damals so lahm, da kam nichts durch. Das heißt, ich musste dann, wir hatten ein Netzwerk überall im Haus gehabt, LAN-Kabel, und ich musste dann meinen PC wiederum den reinstecken, damit dort in meinem Zimmer ein Hotspot entstanden ist, ein WLAN-Hotspot für das Gerät.
Stimmt, da, so war
deswegen
das.
Brauchst du den.
Ich war gerade am Überlegen, wie das nochmal war. Ne? Aber ja, nee, aber wie gesagt, deshalb, der Titel kann ich gar nicht allzu viel zu sagen. Die Strecken waren teils sehr, sehr gut.
Einer der kurzen Charaktere, Rennfahrer, den ich damals auch geliebt habe, war nicht nur Waluigi, sondern auch Rob, da konnte man da spielen und freischalten. Den Roboter vom NES, der habe ich geliebt auf dem Gerät.
Stimmt, das war auch sowas. Aber wie gesagt, da bin ich gar nicht drin, so richtig.
Ich habe gerade richtig Bock, wieder das Mario Kart DS zu zocken. Leider kann man es nicht mehr online spielen. Nintendo Wi-Fi Connection hieß es ja damals, der Online-Service, der ist ja schon ein paar Jahre abgestellt. Es gibt bestimmt Möglichkeiten über Ecken, ROM-Hacking, alles, das nochmal zu spielen online. Aber momentan nicht mehr. Dann würde ich mal sagen, kommen wir einfach weiter zum nächsten Titel. 2008, drei Jahre später, erschien dann für die Wii Mario Kart Wii. Achtung, Spoiler, Mario Kart Wii. Neu war die Bewegungssteuerung, denn die Wii war ja mit Schütteln und mit links und rechts und allem drauf und runter natürlich die Konsole für Leute, die keinen Bock hatten auf Bewegung. Und man konnte Mario Kart Wii damals in einem Bundle bestellen mit einem Lenkrad. Und neu war auch in dem Spiel, dass jetzt nicht nur Karts gab, sondern auch die gehassten Bikes.
Ja, die Bikes fand ich doch,
Motorräder.
Das fand ich noch mit das Beste an dem Spiel, muss ich sagen.
Nee, die waren noch, weil also jemand, der Bike gefahren ist, ist ja die ganze Zeit und hat den Wheelie gemacht. Wheelie war dann immer auf dem Hinterrad und durch den Wheelie hat es automatisch immer den Boost die ganze Zeit gehabt. Ist schneller gewesen, aber angreifbarer. Aber eigentlich war das die total unausgeglichen Bikes und die Karts.
Ja, schon. Aber ich finde sowieso, es ist für mich der schwächste Teil der Reihe. Ich kann noch nicht mal so ganz genau sagen, warum, weil ich kann auch gar nicht viel Schlechtes darüber sagen. Aber es hat halt einfach...
Die Grafik, also bei mir war es zum Beispiel so, ich war Double Dash, geliebt alles. Und dann hast du Mario Kart Wii. Und Mario Kart Wii hatte mal irgendwie so über so einen Glanzeffekt, so möchte gern Glanzeffekt. Und auch die Polygone der Fahrer war niedriger. Das hat man zum Beispiel an Koopa Troopa. Ich bin ja großer Schildkröten-Fan und immer Koopa Troopa. Und da war es dann so, also bei Double Dash waren das richtige Figuren, die sich richtig viel bewegt haben. Und auf einmal hast du dann bei Mario Kart Wii, siehst du den Panzer, der da ist. Und dann der Kopf sieht aus wie so, der auf dem Stock ist. Und dieser Stock geht immer nur rauf und runter. Das sah ganz komisch aus und ganz skurril. Das heißt, diese Polygone der Fahrer waren, finde ich, weitaus schlechter als bei Double Dash, die Animation. Und dieser Glanzeffekt überall drüber.
Ja, der Glanzeffekt hat mich jetzt weniger gestört. Aber es war halt einfach ein Spiel, das fand ich halt sehr unspektakulär. Und lass mich nicht lügen, war das dann auch nicht das war doch dann auch der Teil, wo dann plötzlich 5 Ballons im Battle-Modus da waren und dann warst du auch nicht raus, wenn die weg waren, sondern dann hast du wieder mit 3 weiter.
Klauen alles.
Und das war für mich dann der endgültige Tod vom Battle-Modus. Weil in dem Moment, wo ich niemanden mehr aus dem Spiel raushauen kann, wirklich, ist der Battle-Modus für mich sinnfrei. Weil das ist ja Konzept, was nützt es, also wenn es nachher nur noch die Punkte sind, ne? Wenn es nicht diesen Showdown zwischen den letzten beiden gibt, ne, die dann da ums Überleben kämpfen und dadurch ja auch so Situationen wie, du hattest ja früher im Battle-Modus, gerade Mario Kart 64, so Situationen wie, du hast einen, der hat noch alle 3 Ballons und einen, der hat nur noch einen. Und dann hast du aber so ein riesen Comeback, wo der sich dann da zurückkämpft dann und dem anderen die Ballons abnimmt und gewinnt dann doch noch. Und sowas hast du dann da nicht. Dann hast du da jemanden, der Punkte sammelt und der hat dann eventuell schon so viele Punkte, dass du eigentlich schon genau weißt, wie es ausgeht. Ne? Und alle machen noch irgendwie mit. Aber dieser ganze Effekt, diese ganze dicke Schadenfreude, dieses Mitfiebern, das ging da wirklich so ein bisschen flöten und das hat sich auch bis heute nicht erholt.
Aber Mario Kart Wii hatte richtig gute Strecken gehabt. Mario Kart Wii hatte zum Beispiel eingeführt der Blätterwald. Blätterwald war eine richtig tolle Strecke,
ja,
von Musik her, definitiv, vom Aufbau her. Oder auch Koopa Cup. Koopa Cup war auch eine richtig gute Strecke. Du bist ja dann unter Wasser mit Röhren alles und das war auch richtig gut. Also Mario Kart Wii ist für mich einer der schwächsten Teile in der Serie, weil der auch auf jeden Fall, der war für Mainstream gemacht, ne?
Ja.
Dass alle viel Spaß haben, vor allem diese Bewegungssteuerung war ja das Hauptaugenmerk und hatte aber richtig gute Strecken. Und ich finde es schade, dass heutzutage Blätterwald oder Koopa Cup nirgends mehr aufgetaucht sind.
Ja, also ich muss sagen, ich habe es unheimlich viel gespielt. Ich habe auch sehr viel Spaß damit gehabt, ne? Also wenn man bei einem Mario Kart, wenn ich da sage, der schlechteste Teil von Mario Kart, ist das immer noch für mich bleibt das der beste Funracer der Generation. Ne? Aber es ist halt im Vergleich, ich meine, klar, natürlich ist ein Super Mario Kart auf dem Super Nintendo technisch massiv schwächer und hat wesentlich größere Nachteile, hat natürlich dann bei mir den großen Nostalgie-Bonus dabei, ne? Weil es halt für mich der Anfang damit war. Aber so über die Jahre der Titel, der den wenigsten Impact bei mir einfach behalten hat. Aber die Strecken, wie du schon sagst, da sind sehr, sehr gute Strecken dabei.
Hast du auch mit der Bewegungssteuerung mal gespielt?
Ja, habe ich mal gemacht, aber das war nie meins. Also dafür war für mich Mario Kart immer zu sehr eine Serie, in die ich mich auch einarbeiten wollte. Jetzt ist es zwar so, dass ich natürlich heute, wenn ich mich gerade in unseren Umkreis so umgucke, mit niemandem mehr groß mithalten kann, weil ich einfach nicht mehr die Zeit in so ein Spiel so investiere wie früher. Aber trotzdem ist mein Anspruch immer, mit der bestmöglichen Steuerung zu fahren. Und das war nun mal nicht die bestmögliche Steuerung, das war eine Spaßsteuerung, die Auch zum Beispiel für Kinder super war, um da reinzukommen, für kleine Kinder, die das mal spielen wollen, dass man das auch schnell versteht. Aber wenn man auf einem guten Niveau Mario Kart spielen will, braucht man mit der Bewegungssteuerung gar nicht anfangen.
Deswegen, ich finde es ja, man hatte dann online, wenn man andere Mario Kart gespielt hat, Mario Kart Wii, die richtig gut mit diesem Lenkrad spielen konnten, die hatten ein goldenes Lenkrad daneben gehabt. Und ich habe es nie verstanden, wie man mit diesem Lenkrad gut spielen kann, weil wenn man sonst Lenkrad-Controller hat, man hat immer einen Widerstand und man hat auch dann für die Füße etwas, Gaspedal, Bremse, also man hat quasi etwas, wie ein wie Autofahren oder Kartfahren sich anfühlen müsste. Und dann hast du aber dieses Lenkrad nur in der Hand, in der Luft und du hast keinen Widerstand. Ups, du weißt auch gar nicht, wo das Ende ist und der Anfang ist. Es dreht sich, also man kann das Lenkrad einfach drehen und es macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Es
Ja,
ist.
es ist halt wirklich sowas für jemanden, der halt mit dem Controller nicht umgehen kann, dass er einen Zugang dazu findet, wie man es steuert. Und dafür funktioniert es ja auch und das ist auch alles okay und hat auch alles für mich seine Daseinsberechtigung. Aber wenn man eben wirklich ernsthaft gegeneinander spielt und das auch wirklich dann ein bisschen ernst nimmt, dann ist es halt auch einfach so, sobald einer mit der Bewegungssteuerung das spielen würde, würde er einfach jede Runde verlieren plötzlich.
Dann kommen wir jetzt ins Jahr 2011 zum Mario Kart 7. Und zwar kommen wir jetzt zu der Erneuerung, die du schon angesprochen hast und richtig hasst. Jetzt kann man nämlich sein, da muss man auch sagen, Nerdfakt, nicht nur du hasst es, diese Erneuerung, sondern auch Shigeru Miyamoto war dagegen, dass es eingeführt wird in der Mario Kart-Reihe. Man kann sich jetzt aus mehreren Teilen sein Kart zusammenstellen. Also man hat den Rennwagen an sich, man hat dann die Räder und den Fallschirm, kann man sich aussuchen.
Ja,
Mario Kart 7.
es ist eine Sache, das Konzept ist ja nicht schlecht an sich, weil man jetzt sagt, okay, du kannst dir dein Bauteil aus Bauteilen, dein Kart so zusammenbauen, dass du wirklich auch Einfluss drauf hast auf die Fahrphysik des Fahrzeugs und alles. Und das ist ja auch alles schön und gut. Aber erstens habe ich selbst einfach, ich gucke da oft gar nicht drauf. Ich gehe dann wirklich nur nach Aussehen. Und genau das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich bei Funracern auch wichtig finde. Ich will mit dem Charakter und mit der Art fahren können, wie mir das einfach in dem Moment gefällt und nicht drüber nachdenken müssen, was ist jetzt die beste Wahl. Weil dann komme ich nämlich dazu, dass ich auf einmal mit dem komischen Käfer, mit den Minirädern fahre, der mir optisch überhaupt nicht gefällt, den ich total albern und doof finde, aber einfach nur, weil er die bessere Fahrphysik hat, für den Moment, die ich in dem Moment brauche. Und das mag ich nicht. Ich möchte dann mit einem Fahrzeug und mit einem Charakter fahren, den ich einfach auch cool finde in dem Moment. Und da ist es dann so schnell raus. Dann kommt noch dazu, dass man das fällt jetzt da beim Mario, weil es ja auf dem 3DS war, noch nicht so stark ins Gewicht, sondern kommen wir dann später noch zu. Multiplayer und du wartest drauf, dass endlich jemand sein Kart zusammengestellt hat. Du willst einfach nur eine lockere Runde Mario Kart spielen und jemand optimiert erstmal eine halbe Stunde lang an seinen Teilen, um da seinen Charakter auszuwählen. Also was finde ich halt für so ein Spiel vollkommen zweckfremd.
Ich muss auch sagen, Mario Kart 7 habe ich relativ wenig gespielt, weil auch, also das mit diesen Teilen, das regt mich auch auf. Für mich ist mal Mario Kart, ich nehme einen Charakter und dann weiß ich, in welcher Klasse er ist, ob er leicht ist, schwer ist, normal ist, sonstiges. Und jetzt hat man auf einmal diesen Einfluss und ich bin immer damit total überfordert, weil ich immer noch nicht weiß, wenn du dieses Teil nimmst und diese Räder hast du dann, das ist die beste Kombi oder nicht. Und man muss so viel ausprobieren für sich selbst und ganz viel Zeit erstmal reinstecken, um für ein wirklich das beste Setup zu finden. Das heißt, das Einfache, das Simple, was es mal war, Mario Kart. Man wählt den Charakter aus, man fährt los, wurde damit total über den Haufen geworfen.
Genau, das finde ich da auch eher schwierig. Wobei ich Mario Kart 7 extrem viel wieder gespielt habe nachher. Also es war wieder der Titel, mit dem ich eigentlich wieder so richtig bei Mario Kart auch eingestiegen bin dann. Na, also das ist weil das vom Spiel her so, von der Fahrphysik, von den Strecken her mir doch wirklich sehr gut in den Kram gepasst hat. Da auch sogar Battle-Mode-technisch ein paar Sachen drin waren, die ganz cool waren von der Idee. Da war das nochmal so ein bisschen Aufschwung, wo ich so die Hoffnung hatte, so langsam geht's wieder in eine Richtung. Weil da auch neue Modi dann dazu gekommen sind, ja. Da hatte ich dann ja plötzlich so einen Münzenmodus, ne, und sowas. Und ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, welche da noch waren. Aber die waren dann nicht schlecht und da waren auch ein paar coole Arenen dabei, die ganz gut funktioniert haben. Jetzt war es da aber natürlich so, dass mir da der Couch-Koop natürlich fehlte, um das so richtig schön zu spielen. Sondern es war halt so, erstens hatte ich dann, haben das gar nicht so viele, vor allem nicht im Battle Mode online gespielt. Na, dann hatte ich dann, das war für mich eine Zeit, wo ich Zeit hatte, wenn alle anderen keine Zeit hatten, sozusagen. Und dadurch habe ich diesen Battle-Modus auch nie ausgiebig ausprobiert, nur gegen halt Leute, die ich nicht kenne, ne, einfach online. Und das ist natürlich nur halb so spaßig, als wenn man mit den Leuten sich auch unterhält dabei vor allem. Ne? Deshalb hat Mario Kart Online für mich auch immer nur so lala funktioniert, weil die soziale Komponente, dieses sich gegenseitig foppen währenddessen und sowas weggefallen ist. Es setzt halt voraus, dass du dich irgendwie über einen Discord-Server oder sonst was dann wieder in Verbindung setzt. Und das hat man zu der Zeit einfach gar nicht so viel gemacht, weil es einfach noch umständlicher war. Heute ist das eine Sache von ein paar Minuten. Ne, früher war das alles noch umständlicher.
Da sprichst du was an. Kommen wir zu Mario Kart 8, denn Mario Kart 8 kam ursprünglich 2014 für die Wii U raus, ist also 7 Jahre alt und verkauft sich heute noch wie geschnitten Brot. Die Version für Switch ist ein bisschen aufgebohrter. Erstmal zur Wii U-Version. Da gab es einige Probleme mit. Wir hatten zum Beispiel zuerst gab es gar keine Map auf der Strecke. Das hatten sie wegrationalisiert. Erst später durch den Patch kam das dazu. Man hat einen Battle-Mode gehabt, der keine Battle-Arenen hatte, sondern du hast den Battle-Mode auf den normalen Strecken gehabt. Und es war einfach nicht fertig, das Spiel. Man hat es gemerkt, die mussten es so schnell raushauen, um noch irgendwie einen System-Seller, wie es dann heißt, für die Wii U zu haben. Aber genau, der Download-Content darf man nicht vergessen, der ja auch rauskam. Da hast du dann Link spielen können. Und den Animal Crossing Dorfbewohner plus entsprechende Strecken dazu, auch noch alte Strecken, F-Zero-Strecken, 2 Stück hast du dazu gekriegt. Das war alles ja so halbgar dann. Und mit Mario Kart 8 Deluxe 2017 für die Switch hat man das natürlich dann nochmal ein bisschen verbessert,
Ja, aber
nicht nur optisch.
greifen wir mal nicht vor jetzt schon zur Deluxe-Version. Also,
Ja,
Mario.
ich versuche es in einem Abwasch zu machen. Also man hat dann, die Verbesserungen sind dann, man hat dann 2 Items jetzt auf jeden Fall. Man hat dann einen besseren Battle-Mode, man hat einen sehr guten Online-Modus. So, jetzt bist du dran.
Mario Kart
Weil
8 auf der
ist
Wii
ja die.
U, das hast du jetzt gerade so
Ja.
schön gesagt, und da hast du auch mit allem, was du sagst, recht. Und trotzdem war es ein Spitzen-Mario Kart. Bis
Das
auf
wollte ich ja.
den Battle-Modus.
Wollte ich ja
Ne?
mit Mario gerade sagen, mit Mario Kart 8 Deluxe ist es ja eine noch verbesserte Version. Es ist, also ich finde Mario Kart 8 für Wii U nicht schlecht. So ist er nicht. Es ist für mich eines der besten Mario Karts.
Ja.
Aber die Switch ist ja nochmal so das i-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte, weil es dann die ganzen, das Unfertige, was wir bei der Wii U hatten, hat dann die Switch ausgemerzt. Das heißt, man hatte nochmal Zeit gehabt, sich das nochmal anzugucken, was haben wir da fabriziert, was haben wir da gemacht, was können wir verbessern. Und Mario Kart 8 Deluxe für die Switch macht online, macht mit anderen Leuten, auch die es zum ersten Mal spielen, trotzdem unglaublich so viel Spaß. Das ist so gut ausbalanciert, das Spiel. Es sieht gut aus. Es ist kein Wunder, dass sich das immer noch gut verkauft.
Aber es ist genau der Punkt, weil dieser Kern, denn einiges ist dazugekommen, das ist richtig. Aber zum Beispiel nehmen wir mal den Battle-Modus, der ist ja auch nicht so der Punkt, der richtig zieht. Da sind es ja wirklich die Rennen. Und die waren meiner Meinung nach auf der Wii U schon genauso gut. Online hat es da auch schon funktioniert. Mit Sicherheit noch nicht so gut wie auf der Switch. Und auch auf der Switch ist da, was Online-Modus angeht, mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial. Aber das ist ein grundsätzliches Thema bei Nintendo. Aber es war da schon nicht so, dass es jetzt so rüberkäme, als wäre es komplett unfertig. Es waren Sachen noch nicht fertig, aber der Kern, der Rennmodus, der war
Also ich
gut.
finde, wenn du bei einem Rennspiel die Karte nicht dabei ist und
Ja,
die siehst und dann die Karte im Nachhinein durch ein Patch dazu hinzugefügt wird und du erst selber dir nachlesen musst, wie diese Karte im Spiel aktiviert ist, indem du auf die Minustaste drückst, das finde ich schon so
ist
sehr
richtig, aber
Symbolbild
sie
dafür.
war aber ja nachher da. Also es war ja nach dem Patch hattest du die Karte ja. Ne, das ist ja der Punkt. Das ist ja das ist die Sache. Und dann war das Spiel schon auf der Wii U richtig gut. Und das sage ich deshalb so explizit dazu, weil es eigentlich für mich auf der Switch nachher keinen Grund gab im ersten Moment, mir Mario Kart 8 Deluxe zu holen. Und ich es auch lange Zeit nicht getan habe, weil ich nicht eingesehen habe, für das Spiel jetzt nochmal zu kaufen. Das habe ich erst später gemacht, aus ganz anderen Gründen, als man vermuten würde, vermutlich. Aber natürlich ist es auf der Switch dann erst, sag ich mal, komplett zu Ende gemacht worden. Das ist gar keine Frage. Für mich war der Battle-Modus auf der Deluxe-Version eine absolute Katastrophe, weil ich eben nach, wie gesagt, ich bin ein absoluter Battle-Modus-Fan, auch wenn ich seit eigentlich Mario Kart 64 kaum noch in irgendeiner Weise Battle-Modus gespielt habe, weil es halt nirgendwo mehr richtig gut war und dann die Leute auch entsprechend keine Lust drauf hatten. Aber bei Mario Kart 7 war ein guter Ansatz drin, der das wieder auf ein höheres Niveau gehoben hat. Und dann wurde es quasi in Mario Kart 8 komplett zerstört, indem es auf normale Rennstrecken verlagert wurde. Das war eine katastrophale Idee. Da hätte man den besser direkt komplett rausgelassen. Weil das machte überhaupt keinen Sinn. Ja, Switch-Version, dann super optimiert. Und wenn man es jetzt mit Sicherheit nicht mein persönliches Lieblings-Mario Kart, aber wenn man mal neutral drauf schaut, sicherlich das beste Allround Mario Kart für alle Spieler so durch die Bank weg. Und online ein Riesenspaß, definitiv.
Ja, gut. Ich möchte auch gerne zur Antigravitation kommen, die bei Mario Kart 8 eingeführt wird, weil nämlich die 8, also Titel, klar, Mario Kart 7 folgt Mario Kart 8, das ist ein bisschen stumpf, kann man sagen, aber die haben sich die 8 als, ich glaube, das Morbius-Band haben sich genommen und haben versucht, das auch umzusetzen auf der Strecke als Antigravitation. Das heißt, du hast Streckenteile, die auf einmal auf dem Kopf sind und oder umgekehrt, habe ich am Anfang gedacht, scheiße, wenn das jetzt kommt, dann kriege ich auf jeden Fall Motion Sickness beim Spielen, wenn das so hin und her wackelt, wird einem schlecht. Ich bin aber letztlich enttäuscht davon, von der ganzen Geschichte, weil man das während des Spiels gar nicht mitbekommt, dass man jetzt gerade irgendwie über Kopf fährt. Das ist eigentlich nur eine nette Dreingabe, dieser Modus, dass das dann unterwegs bei Strecken, dann klappen die Räder um, man ist magnetisch, hat dann unterwegs dann so kleine Pfeile in der Mitte, wenn man dann gegenbombt, kriegt man Speed oder gegen andere Charaktere fährt, kriegt man Speed. Das ist ja nett gemacht, aber dass man jetzt irgendwie auf den Kopf fährt, das kriegt man ja gar nicht mit.
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Also wie du das jetzt gerade angesprochen hast und dachtest Motion Sickness, habe ich gesagt, ja von wegen, dachte ich gerade im selben Moment nämlich auch.
Gar nicht.
Weil das ist nämlich genau der Punkt. Das Einzige, was es bringt, ist ein taktisches Element mit diesem sich gegenseitig anstoßen und dadurch einen Speedboost auszulösen. Wobei man natürlich immer berücksichtigen muss, dass der andere den auch bekommt, ne, in dem Moment und man dann gucken muss, wie man das sinnvoll einsetzt. Aber das ist halt tatsächlich eine taktische Komponente. Aber da reden wir dann ja schon wieder, dass wir nicht mehr nur für den Spaß fahren, sondern dass man wirklich hier auf Gewinnen fährt. Die Tatsache, dass man auf den Kopf fährt, merkt man gar nicht, weil die Kameraführung und so ist, dass man es überhaupt nicht mitbekommt in irgendeiner Weise. Und das finde ich auch sehr schade, weil da wäre mehr drin gewesen.
Mario Kart 8 ist es, um Online-Modus anzusprechen, ist ja gerade eines der Titel, die ich ja pro Woche gerade sehr viel spiele und zocke. Und der Witz ist an dem Spiel, es gibt ja auch einen 200 CCM-Modus. Und wenn man den dann im Babypark spielt mit anderen zusammen, das ist natürlich auch, der Babypark kommt auch Mario Kart 8 vor.
Ja. Da hat er sein Revival und passt da auch sehr gut hin, vor allem, weil man da ja auch mehr.
Das zweite Mal.
Ja, es wird gerade Tradition, dass hier der Popschutz durch die Gegend fliegt. Okay.
Der hält nicht mehr so gut, der ist schon ausgenudelt.
Aber auf jeden Fall Mario Kart 8 mit mehr Fahrern und dann ist natürlich so eine Strecke wie Baby Park dann auch extrem lustig. Man hat hier versucht, den Battle-Modus zurückzubringen ja dann. Da haben wir ja schon erwähnt, dass er dort eingeführt worden ist, mit verschiedenen Modi. Aber ich glaube da, also ich finde, es gibt dort gute Modi. Ich finde dort den Polizeimodus ganz cool, aber da müssen die Leute wissen, was sie tun. Sonst, wenn da, sag ich mal, ein paar Unterschiede in der Fahrrichtungsqualität sind, dann wird das ratzfatz sehr langweilig. Und ich glaube, man ist auch vor allem auf der einen Seite im Vorteil, also die Leute, es ist ja so ein bisschen Fangen spielen, die einen müssen die anderen einfangen, aber die Leute, die gefangen werden müssen, sind definitiv im Vorteil. Es ist viel, viel schwerer, alle anderen einzufangen, weil die sich auch gegenseitig wieder befreien können, als eben zu fangen. Und so eine falsche Balance ist halt für so einen Modus dann immer, immer tödlich. Also es ist eine schöne Idee, funktioniert aber dann in der Praxis nicht so gut. Was ich sehr gern mag, ist der Bob-Omb-Modus, weil da ist halt Chaos angesagt und Chaos ist in Mario Kart ja das Konzept, was funktioniert. Man beschmeißt sich nur mit Bob-Ombs und alles explodiert. Aber auch hier der klassische, da gibt es ja noch Sachen wie Münzen sammeln und hier, aber der Kern muss ja eigentlich sein, ich will die anderen abschießen Und da ist es eben wieder so 5 Ballons und wenn die weg sind, dann darf ich trotzdem weitermachen und hier und man sammelt nur Punkte und ich kann keinen aus dem Spiel schmeißen und damit fehlt wieder die Schadenfreude und das funktioniert halt da auch nicht so gut. Man merkt halt dann immer, ich finde die Modi tatsächlich nicht so schlecht gemacht. Ich spiele die zwischendurch ganz gerne, aber die meisten anderen nicht. Und da das ist dann schon immer der Punkt, wo es dann dran scheitert.
Ein gutes Schlusswort.
Ja. Nee, Schlusswort möchte ich da noch nicht machen. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil ich habe ja gesagt, ich habe mir dieses Spiel ja dann doch gekauft, offensichtlich. Ich habe ja eben gesagt, erst habe ich es nicht gekauft. Und das aus anderen Gründen. Und tatsächlich habe ich dieses Spiel gekauft. Und das finde ich tatsächlich eine Verbesserung. Die wird von vielen sehr kritisch gesehen. Und ich möchte es deshalb genau hier nochmal extra erwähnen, weil diese Verbesserung ganz viel Sinn hat. Ne, den man vielleicht als Normalspieler am Anfang nicht sieht. Und zwar gibt es hier Fahrhilfen. Ich kann hier mir Fahrhilfen einstellen, die verhindern, dass ich von der Strecke falle. Ich kann, oder dass ich von der Strecke abkomme. Ich kann mir Fahrhilfen einstellen, dass der Kart von selbst Gas gibt, zum Beispiel. Und das ist natürlich für einen geübten Spieler eine Sache, wo er sagt, wozu brauche ich das? Das stört nur, warum soll denn so ein Mist da drin sein? Aber erstens wird keiner ein Rennen gewinnen, ne, gegen andere, indem er einfach nur die Fahrhilfen laufen lässt. Ne, funktioniert nicht. Aber was eben funktioniert ist, wenn jemand eben Einschränkungen hat und nicht so gut spielen kann einfach, aber trotzdem mitmachen möchte. Und mitmachen finde ich bei Mario Kart eben auch ein ganz wichtiges Thema. Dann hilft das massiv. Ne? Also wenn es um motorische Einschränkungen geht beispielsweise, die einen bei sowas behindern, bei so einem Spiel, dann finde ich sowas als Mittel der Barrierefreiheit eine ganz tolle Sache. Ne? Ich bin da immer ein ganz großer Freund von Barrierefreiheit in Spielen. Und deshalb fand ich das eine tolle Lösung. Und da ich selbst eine Tochter habe, die Einschränkungen hat, habe ich das Spiel genau aus dem Grund geholt, weil ich festgestellt habe, es funktioniert nicht, wenn wir das auf der Wii U spielen. Sie kann das da nicht. Und also hole ich eine Version, in der sie das kann und wo sie dann eine Menge Spaß damit hat.
Das finde ich gut.
Ja, das ist ein Schlusswort.
Okay. Ich möchte noch ein paar Sachen erwähnen, bevor uns dann die Folge wieder um die Ohren gehauen wird, dass wir Sachen nicht genannt haben. Ja, es gibt auch Mario Kart-Teile, die GP-Arcade-Teile von Namco entwickelt, die nun in Japan erschienen sind. Die wollen wir nicht erwähnen. Es gibt ja noch die Mario Kart Tour-App. Hast du die schon mal ausprobiert?
Ja. Das fürs Handy? Ist ganz nett, vor allem ganz nett wohl geworden. Es hat sich wohl auch massiv verbessert, aber ich bin halt irgendwann schnell davon abgekommen. Ich bin halt einfach keiner, der am Handy großartig spielt.
Und da gibt es natürlich auch noch auf der Switch Mario Kart Live Home Circuit. Home Circuit ist dann, man steuert mit seiner Switch ein Mario Kart ferngesteuert. Also man hat ein ferngesteuertes Auto, man baut sich eine Strecke zu Hause auf und dann ist das in AR, Augmented Reality, also erweiterte Realität. Das heißt, man kriegt dann auf dem Bildschirm das Kart hat eine Kamera, man sieht dann zum Beispiel seine Küche, wo man es aufgebaut hat, plus die Strecke, die dann dazu reingemacht wird in dem Bild. Und man fährt zeitgleich nicht nur auf der Switch, sondern auch das Kart an sich. Hast du es schon mal ausprobiert?
Nee, habe ich nicht. Ich finde das Konzept mega gut. Ich finde die Idee super, aber es ist mir effektiv einfach zu teuer.
100 Euro kostet das ungefähr.
Ja, ne? Und dann hast du halt den einen Kart und wenn du irgendwie mit 2 Mann fahren willst, dann brauchst du eigentlich 2 Switches und 2 Karts und dass hier einer alleine mit dem Ding immer fährt, das gibt nur Streit unter den Kindern oder sonst was. Und dann habe ich gesagt, so, nee, muss ich dann nicht hier haben. Aber die Idee und das, was ich davon gesehen habe, finde ich mega cool.
Mein Argument ist, dass ich einen Hund habe und mein Hund, der ist da schon Saugroboter wie die Pest. Das heißt, wenn er noch mit so einem quietschenden Ding rumfahren würde, das Ding würde keine 5 Minuten halten, dann wäre es schon im Maul von meinem Hund.
Ja, dafür ist es dann effektiv wirklich zu teuer.
Ja, 100 Euro für so ein Hundespielzeug? Nee, danke.
Aber vielleicht gucke ich da mir das irgendwann auch noch mal näher an, aber erstmal nicht.
Kommen wir zum Resümee des Gesprächs. Wulf, was nimmst du mit aus deinem Monolog?
Die passive Aggressivität?
Nein, ich möchte an dieser Stelle auch noch eine Sache erfragen, und zwar, wir nutzen das Resümee des Gesprächs mal dafür, um über die Rainbow Road zu sprechen. Ja. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt in dem ganzen Gespräch, denn es gibt eine Konstante in allen Teilen, es gibt immer die Rainbow Road. Kann man als Deutscher nicht gut aussprechen, als Deutschsprachiger, sagen wir mal Regenboulevard, Regenbogenboulevard, mhm. Das ist schon ein bisschen besser, die Rainbow Road. Wie ist sie für dich, diese Strecke?
Also, es gibt...
Was bedeutet die für dich?
Es gibt für mich keine bessere Mario Kart-Strecke als die ursprüngliche Rainbow Road vom Super Nintendo. Und dass die zurück in Mario Kart 8 ist, liebe ich auch über alles, weil da trennt sich immer die Spreu vom Weizen, weil diese Strecke ist einfach knallerhart. Es gibt keinerlei Begrenzungen, man kann überall runterfallen, man hat keine Auslaufzonen oder sonst was. Du kommst von der Strecke ab, du bist raus. Ne? Es ist, und das mag ich an der Strecke, die ist so kompromisslos. Und die mochte ich damals schon gern, die mag ich bis heute gerne. Und einige Rainbow Roads sind ja ähnlich hart auf dem GameCube.
Und extrem lang, extrem ja. lang.
Auf dem GameCube war es dann, dass es komplett eingezäunt war, glaube ich. Nee, das war Mario Kart 64, wo sie komplett eingezäunt war. Das fand ich eine doofe Variante. Ich mochte die Strecke dann auch nicht so, weil die halt ewig lang ist und dann eingezäunt und damit war der Anspruch so ein bisschen weg. Ne, das fand ich dann da sehr schade. Grundsätzlich mag ich aber die Rainbow Road Strecken sehr, wegen ihrem Design und wegen ihrer Musik auch, die da meistens läuft.
Wobei Mario Kart 8 ist ja die Rainbow Road so eine Raumstation geworden.
Ja, aber funktioniert da, finde ich, auch gut, weil sie eben genau dieses Konzept hat, du darfst eigentlich keine Fehler machen, sonst liegst du direkt unten. Ne? So, und dann gibt es ja auch noch die Original Rainbow Road dort auch nochmal und das damit hat man ja beides.
Ja. Und wenn du bei Mario Kart Live Home Circuit eine Rainbow Road siehst, dann hast du Drogen genommen.
Vermutlich.
Dann war's Gute. So. Nein, nimmst du noch was mit aus diesem Gespräch?
Ja.
Wir haben über World War noch gesprochen.
Dass ich unendlich über Mario Kart eigentlich reden kann, weil ich glaube, es gibt keine Nintendo.
Kannst du, sag mal, nee, jetzt im Ernst, kannst du wirklich da echt lange drüber reden? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich gehe da jetzt mal drüber weg und sage einfach, definitiv, wenn ich drüber rede, merke ich, es gibt keine Serie, keine Spieleserie, die mehr Einfluss auf mich hatte oder die mich mehr vor dem Bildschirm gefesselt hat über die Jahre, wie eben Mario Kart.
Mario Kart ist für mich ein Spiel, wo ich weiß, auch schon immer weiß, kommt der nächste Teil raus, hole ich mir ihn, ich werde Spaß haben. Es gibt natürlich dann auch Details, die mich stören werden, wie an jedem Teil. Ich werde es mir trotzdem holen und ich werde meinen Spaß haben, auch mit den anderen Nerds zusammen, wenn man zusammen zockt. Denn Mario Kart ist mittlerweile so ein Must-Have bei Nintendo. Wer eine Nintendo-Konsole hat, muss auch Mario Kart haben.
Definitiv.
Na, oder nicht?
Und es gibt bis heute keine Funracer-Serie, die es damit aufnehmen konnte. Es gibt mit Sicherheit gute Funracer, aber wenn man sich anschaut, ist der Tenor eigentlich immer, es ist ein guter Funracer, es ist einfach kein Mario Kart. Ne? Oder als mal, wenn man Mario Kart zu viel gezockt hat, kann man auch mal das spielen. Das ist immer so das Fazit, was so am Ende rauskommt.
Da hatte ich mal die von Sega ausprobiert. Die Sonic, All-Stars, Racing, bliblablu. Und die fand ich, das war so ganz komisch. Du hast ein riesengroßes Auto gehabt auf einer kleinen Strecke, auf einer schmalen Strecke. Und das hat sich nicht gut angefühlt, diese Autos zu fahren. Das war irgendwie nett gemeint, aber nee.
Ja, das habe ich auch nochmal auf einer Gamescom ausprobiert und musste auch sagen, war nicht so meins. Crash Team Racing muss ja auch gut sein, habe ich allerdings nie groß gespielt. Beziehungsweise doch, habe ich mal gespielt als Demo, ne, war es ja mal zeitweise da, dass man es mal spielen konnte, ich glaube als Nintendo Online-Nutzer oder sowas. Ich hatte es da mal da und habe es aber relativ schnell weggelegt, weil da nämlich wieder dieses Konzept ist, was mich bei Diddy Kong Racing schon nicht gepackt hat, dass ich über die Karte, also über eine Oberwelt fahre und von da aus in dann die einzelnen Rennen rein und das war nie meins. Das ist mir zu umständlich dann. Ich möchte einfach Rennen fahren und fertig.
Du möchtest einfach nur dein gutes altes Atari Racing haben.
Oh, da gab es auch lustige.
Geradeaus fährst und.
Ja, aber dafür siehst du so wenig, dass du eigentlich so schnell ausweichen musst, dass du Reflexe des Todes brauchst oder sowas.
Das ist ein gutes Stichwort, denn bevor wir einen Ausblick auf die nächste Folge geben, bitten wir euch, auf allen sozialen Plattformen Likes, Kommentare, Bewertungen und Feedback dazulassen, sowie einen Klick auf allen Podcast-Plattformen, um uns zu abonnieren und nie wieder eine Folge zu verpassen. Ihr könnt uns natürlich auch auf Discord-Server folgen, kommt bitte drauf, denn wir haben eine super tolle Community, mit der es sehr viel Spaß macht, sich täglich über neue Sachen rund um das Nerdtum auszutauschen oder auch off-topic. Gibt ja auch das wahre Leben außerhalb davon. Darüber kann man sich auch austauschen.
Ein Real Life? Ich habe davon gehört.
Nee, das gibt's bei uns auch.
Die Zeiten sind vorbei, wo man das Real Life nicht wahrgenommen hat.
Nee, gibt nichts mehr. Das ist ja zusammengeschmolzen. Also schickt uns eure Themenvorschläge oder auch eure Spielvorschläge für die Roundabout-Halbzeit oder eure Vorschläge zum Beispiel für Regal, Digital, egal. Da haben wir mittlerweile auch wieder tolle Vorschläge bekommen, sowas, was demnächst wieder spielen werden. Schickt uns das als E-Mail an flaschenpost@nordnordwest.de oder schreibt uns an bei allen sozialen Plattformen, die wir haben. Zum Beispiel bei MeinVZ, MySpace und so weiter. Bei, wie hieß das eine, Wevo oder so, was dann mal aufkam zeitweise. Ach, der, nee.
Was hatte Google noch mal zwischendurch? Hatte doch auch mal hier
Google Plus gab's. Ja. Genau. Also schreibt uns da auf jeden Fall an. Wir antworten euch da nicht, aber bei Facebook, Instagram und sowas, da können wir euch auf jeden Fall antworten.
Oder wir machen einen Custom-Minecraft-Server.
Bei Twitter. Ja. Ihr kennt den ganzen Klimbim, seid gnädig und liebt uns und besucht uns doch auch auf unserer Webseite nordnordwest.de. Wer sich das alles nicht merken kann, guckt einfach in die Shownotes, da steht nochmal alles genau drin. Das war doch mal ein langer Block gerade. Danke, dass ich so viel reden durfte, Wulf, ohne unterbrochen zu werden.
Ich sag nichts.
Passiv-aggressiv. Der wirft gleich mit einem Blue Shell um sich, passt mal auf. Oder er holt die Feder raus und springt erstmal.
Boing. Wenn du ein mächtiges Item willst, dann nimmst du den Blitz aus dem ursprünglichen Super Mario Kart. Damit konnte man alles fertig machen.
Ja, oder die Blitzwolke aus Mario Kart Wii, die dich fertig gemacht hat. Dann.
Die war ätzend, ja.
Das Thema ist jetzt aber vorbei. So, wir kommen jetzt zum Ausblick zur nächsten Folge. Jeder sagt abwechselnd ein Wort, insgesamt 10 Wörter, keine Absprache, alles spontan. Und der daraus folgende Satz ergibt einen Ausblick auf die nächste Folge. Versucht das Rätsel zu lösen und schreibt uns doch einfach mal die Lösung. Anfangen darf jetzt der gute Wulf.
Okay, jetzt
haben
wir
etwas
Neues
für
unsere
Podcast-Themen
rausgesucht. Oh, das ist ein Satz. Holy fuck, ist das ein Satz. Ein logischer Satz.
Wow, nach 9 Folgen haben wir es endlich hingekriegt.
Ein logischer Satz.
Was es sein könnte, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Oder, wie gesagt, einfach mal versuchen, einen Tipp abzugeben. Schreibt uns oder bei uns auf dem Discord-Server. Da wird es auch mal heiß diskutiert, was das nächste Thema sein könnte. Hast du noch was auf dem Herzen?
Ich habe Angst, dass ich dich unterbreche oder passiv angreife.
Das liegt einfach daran, dass ich hungrig bin und noch keinen Snickers hatte.
Ja, und ich bei mir, dass ich blau bin. Also in der Kamera.
Ja, nein, es ist alles gut. Man merkt einfach, dass Mario Kart ist ein Thema, wo man dann doch wieder viel erzählen kann, sehr viel erzählen kann und es dann doch verschiedene Ansichten gibt, weil einfach das ein Thema ist, wo das Herz sehr doll mitspielt. Die Gefühlswelt.
Ja, ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal in einer Diskussion erwähnt habe, dass Mario Kart 64 mein Lieblings-Mario Kart ist. Holy shit, was ging da ab?
Aber du hast dazu gestanden.
Ja, stehe ich auch. Bleibe ich auch bei.
Na, siehst du. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und tschüssing, tschö und ciao, Kakao.